Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, Gude. Herzlich willkommen zurück bei Doppelacht, dem Podcast, der auf Spotify eine bessere Bewertung hat als einfach mal Luppen von den Großbrüdern.
Wie jetzt?
Naja, wir haben eine 4,7 und einfach mal Luppen hat 4,6.
Also, dass wir eine 4,7 haben, das wusste ich. Aber dass wir besser als die Großbrüder sind, das ist schon mal eine Hausnummer. Und sind wir denn auch hier besser als Hummels und so?
Da habe ich nicht nachgeguckt. Ich habe heute ein bisschen recherchiert. Wir sind auch besser als Apokalypse Filterkaffee von Micky Beisenherz und als Bratwurst und Baklava von Özcan Kosa und Bastian Bielendorfer.
Ja, ich guck mal gerade rein hier bei Dings. Ah, wir sind gleich auf. Alleine schwer ist halt auch 4,7.
Ja, es ist...
Und hier, welchen Fußball-MML wollte ich nochmal gucken?
Oh, das weiß ich. Oh, die sind schlechter als wir, sage ich schon mal.
Nee, auch 4,7.
4,7 ist der Durchschnitt für den guten Fußball-Podcast.
Ja, bloß muss ich sagen, ich glaube, die haben da doch dann so ein, zwei Bewertungen mehr.
Das ändert sich ja bei uns noch. Also dann direkt am Anfang der Aufruf, gerne bei uns bewerten. Wir wollen die 4,8. Wir wollen die 0,2 Unterschied zu den Großbrüdern.
Bewerten?
Natürlich.
Aber nur positiv. Natürlich. Wenn du 4-Sterne-Bewertungen abgeben möchtest, dann geh zu Fußball-RML oder alleine schwer oder zu den Großbrüdern.
Ja, genau. Ansonsten bei mir der Mann, der am Wochenende Jürgen Klopps Villa vor der letzten Generation Punks und radikalen Touristen verteidigt hat. LS, wie geht's dir?
Naja, ich habe sie nicht verteidigt. Ich habe da nur ein bisschen auf der schönen Insel Sylt ein bisschen gekickt.
Gekickt? Am Strand?
Nee, auf dem Platz.
Du hast auf Sylt Fußball gespielt?
Ja.
So richtig, richtig ernsthaft mit Absicht?
Ja. Also es war nicht so von Erfolg geprägt. Es war ein schwieriges Geläuf und ein zusammengewürfelter Haufen. Aber wir konnten ein Spiel gewinnen und einmal unentschieden spielen. Hat aber nichts zur Sache, dass wir heute eine kleine Shoppingtour machen.
Das ist korrekt. Um zur eigentlichen Folge zu kommen, wir wollen heute den ersten Ausblick in Richtung Transfers wagen. Wie sieht's aus? Wie gestaltet sich die Bundesliga? Was sind die heißen Namen auf dem Markt?
Ja, wollen wir direkt, soll ich direkt mit Dortmund anfangen oder reingehen?
Sehr gerne.
Weil es ist ja die logische Reihenfolge, wenn Dortmund jetzt Zweiter geworden ist und Bayern Erster, sonst werden wir ja natürlich mit Bayern anfangen.
Ja, der Dortmund. Herausforderer kriegt mal den Vortritt.
Da kann ich nichts entgegengehen, leider. Aber ja, Dortmund, ich habe eigentlich Ende der Saison gedacht, boah, stabile Mannschaft, brauchst du eigentlich nicht so viel machen auf dem Transfermarkt. Und dann habe ich mich da mal tiefer reingelesen und reingeschaut. Und ich dachte, oh, da steht doch noch ein kleiner Umbruch bevor. Also da werden hoffentlich ein paar Namen oder neue Spieler kommen, also, weil sie auch kommen müssen.
Ja, du musst die Kaderbreite so ein bisschen verändern. Und ich habe Dortmund auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber du hast natürlich klare Wechselkandidaten wie Meunier, wie Schulz, Rafael Guerrero ist schon weg, Modahut ist weg, also Jude Bellingham ist weg. Also du verlierst bis jetzt einen absoluten Stammspieler und so ein bisschen Kaderbreite. Und dann musst du in der Altersstruktur noch ein bisschen arbeiten. Hummels wird nicht jünger, Reus wird nicht jünger, Emre Can wird nicht jünger, auch wenn er erst 30 ist. Aber es gibt doch so ein paar Themen in Dortmund, muss man ehrlich sagen.
Ja, eben, das hätte ich auch nicht gedacht. Natürlich brauchst du Ersatz für Jude Bellingham. War aber auch schon klar, dass der gute Herr diesen Sommer wechselt. Da finde ich auch so ein bisschen schade, dass man so lange wartet.
Mit dem Ersatz?
Man hätte eigentlich schon... Ja, genau. Der steht ja noch nicht fest.
Das stimmt. Man muss dazu sagen, offiziell, heute ist der 19.06. Der Transfermarkt ist ja noch nicht mal auf. So ganz, ganz formal. Und Jude Bellingham ist schon weg. Es gibt ja einen klaren Kandidaten. Kannst du uns zu dem schon was sagen?
Welchen klaren Kandidaten meinst du?
Edson Alvarez von Ajax Amsterdam?
Sehe ich nicht als Ersatz.
Aber auf der Spieler, der das Mittelfeld für Dortmund verstärken soll. Ob er kommt, weiß man noch nicht.
Da ist nämlich der Haken. Also ist Kandidat Nummer 1 fürs Mittelfeld als Neuzugang. sehen, aber eher als defensiven Stabilisator und nicht wie Jude Bellingham als Achter. Und als Konkurrenz zu Emre Can, wenn er denn noch bleibt.
Warum sollte Emre Can gehen? Der ist doch der Mentalitätsspieler der Dortmunder geworden. Also vor 6 Monaten haben wir ihn noch so gelobt, als endlich ist er in Dortmund angekommen.
Ja, das ist das Problem. Er hat dieses Jahr hat er richtig gut gespielt. Dieses Jahr. Also,
2023.
Ja, das Jahr 2023. So, er hat nur noch ein Jahr Vertrag.
Das ist korrekt, ja, bis 24.
Du könntest in diese Saison oder diesen Transferfenster noch zu Geld machen, rein theoretisch. Ich weiß aber nicht, ob jemand jetzt kommt und sagt, den Emre möchte ich haben für 30 Mille.
Gar keinen Fall.
Genau.
Nicht bei einem Jahr Restvertrag. Also da kannst du höchstens 12 bis 15 raus und wenn du ihn dann auf den Markt bringst, was ich an Dortmund Stelle ehrlicherweise nicht machen würde.
Nee, würde ich auch nicht. Am liebsten würde ich mit ihm verlängern. Nochmal 2 oder 3 Jahre.
3 Jahre, glaube ich, ist realistisch.
Genau, 3 Jahre. Bloß da ist der Knackpunkt, Gehalt.
Der wird wahrscheinlich ein bisschen mehr haben wollen, als er jetzt verdient.
Das kann ich mir auch vorstellen. Und der hat ja jetzt auch gar nicht so eine schlechte Verhandlungsposition. Weil er dieses Jahr 2023 gut gespielt hat.
Er hat gut gespielt. Man kann dazu sagen, Rafael Guerrero, der eine etwas offensivere, ähnliche Position spielen kann, ist weg. Mo Dahoud, der eine ähnliche Position spielen kann, ist weg. Jude Bellingham ist weg. Also das Zentrum ist relativ ausgedünnt bei Dortmund. Und dann kann er sagen, okay, wenn ihr mich behalten wollt, kostet das die Millionen extra.
Genau. Und man kann den Vertrag verlängern zu gleichen Bezügen. Das ist ja jetzt ja schon einer der Top-Verdiener bei Dortmund. Ich glaube, der kriegt 6 Mille pro Jahr, ohne das zu wissen.
Das kann ich dir ja auch ehrlich sagen. Aber wenn du Alvarez, lass uns kurz zurückkommen, nicht als direkten Ersatz für Bellingham siehst, wer ist denn der Bellingham-Ersatz in der aktuellen Dortmunder Gerüchteküche, beziehungsweise bei dir?
Boah, ich hätte da einen Wunschkandidaten, einen absoluten Wunschkandidaten, was aber leider super unrealistisch ist.
Na?
Das ist Dominik Szoboszlai von Leipzig.
Kann ich verstehen, dass man sich den wünscht, weil von der Qualität her würde ich mir den fast bei Bayern wünschen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir den eher nächste Woche in unserem internationalen Transfer-Special thematisieren, weil da gibt es einen Verein, wo ich ihn mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Und das ist Newcastle.
Ich leider auch. Also ich kann ihn nochmal Dortmund vorstellen, aber ich glaube, der Transfer nach England ist einfach realistischer für ihn.
Definitiv.
Weil das so der nächste Step ist. Aber für Dortmund wird das ein Monster-Transfer. Und da wäre ich auch bereit, so die 60 bis 70 Mille auszugeben.
Das macht Dortmund aber nicht. Also,
wir nicht.
Ich glaube auch nicht, dass Sebastian Kehl in seinem zweiten Jahr so einen Transfer riskiert. Wenn der schief geht, schwierig, ganz schwierig.
Nein, definitiv nicht. Aber jetzt kommen wir mal zu den potenziellen Nachfolgern für Jude Bellingham, also für die Achterposition. Kennst du einen Nakamura von Linz?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich wäre jetzt bei einem Flügelspieler bei Celtic gewesen, der heißt so ähnlich.
Ja, ich kannte ihn auch nicht. Er soll wohl ein Kandidat sein, er hat wohl auch Angebote aus Frankreich und aus England. Ich kann gar nichts zu dem sagen. Es kann so ein Glücksgriff werden wie bei Kagawa.
Der neue Shinji, ja, man hat da eine gewisse Historie in Dortmund.
Ich sehe den halt nicht als Spieler, der sofort starten kann.
Und den brauchst du, weil du einen Stammspieler verloren hast.
Und du brauchst, also Brandt kann ja auch die eine Position spielen und Reus sehe ich da jetzt nicht von Anfang an. Deswegen brauchst du jemanden ein bisschen erfahreneren, der von Anfang an spielen kann.
Wer ist mein Daichi Kamada geworden? Da hätte ich mich in Dortmund stelle ja, mehr drum berührt.
Der wäre lieber nach Italien.
Der wird wahrscheinlich zum AC Mailand gehen, ja.
Ja, das ist schade. Aber es gibt noch aus Frankreich einen Spieler, der spielt bei Olympique Lyon. Ich hoffe, ich spreche ihn einigermaßen richtig aus. Maxime Sakkari? Sagt das was?
Ja, ja, klar. Das ist der mit den mittellang zurückgegelten Haaren. Generell hatte Lyon mal einen sehr, sehr guten Jahrgang, wo sie wirklich zwei, drei sehr interessante Zentralmittelfeldspieler hatten, der sich gerade so ein bisschen auflöst. Bruno Guimarães ist weg, der ist schon in Newcastle. Roy geht jetzt zum AS Rom und er wäre der Dritte gewesen. Wen ich noch als viel interessanter als ihn hätte, was ist mit Kudus von Ajax? Der war doch auch mal bei Dortmund im Gespräch und ja, den sehe ich eher in der Rolle.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich Kudus mir auch sehr wünschen würde, eher als, weil ich die anderen auch gar nicht kenne, bin ich ehrlich. Aber die Gerüchteküche sagt, dass Kudus ein bisschen abgeschwächt ist und dass er wahrscheinlich nach England gehen wird.
Ja, der ist auch so ein Kandidat für England, weil A, gibt es da mehr Geld, auch für einen Spieler, wo er in seiner Karriere gerade steht. Und zweitens ist er auch ein relativ physischer Spieler, guten Körper, ne? In FIFA sagt man Bodytype, der kann das in England packen. Ja, also Dortmund hat da ehrlicherweise noch ein bisschen Arbeit auf der 6er, 8er Hybridposition.
Total viel Arbeit, weil ich habe auch noch gelesen, Felix Netscher soll auch ein Kandidat sein, sehe ich aber nicht, möchte ich nicht, weil der, also, das ist kein Achter. Der ist zu
ja,
sehr
ja,
Zehner.
Der ist eher ein Sechser.
Du hast gesagt, eher Sechser?
Ja, für mich ist der eher ein Sechser.
Felix Netscher von Wolfsburg?
Weil der macht ja keine Scorer.
Aber ich sehe den eher weiter auf
dem. Ja, ich bin bei dem aber auch sehr persönlich befangen.
So bist du persönlich befangen?
Weil ich ehrlicherweise das Wertesystem, das der auch öffentlich vertritt, nicht unterstütze.
Das ist noch die nächste Geschichte. Das habe ich auch erst mitbekommen in der Recherche, dass der sich wohl öffentlich nicht so freundlich gegenüber Schwulen geäußert hat.
Generell LGBTQ-Community relativ schwierig. Auch schwierige Posts zum Pride Month, der aktuell ist. Also, persönlich befangen, ganz unabhängig von Transfergerüchten. Ich sehe den aber auch aufgrund dieser Einstellung nicht in Dortmund. Ich glaube, das passt auch nicht zu den Vereinswerten von Dortmund.
Eng Fanclub hat da auch schon getwittert und eine E-Mail geschrieben, dass sie das nicht wollen und so, aber auch fernab von dem sehe ich den sowieso nicht bei Dortmund auf der Achterposition, weil der nicht robust genügend ist und eher ja, im 4-2-3-1 die offensive Zehnerposition besetzen würde bei mir. Deswegen sehe ich das nicht. Und dann gibt es noch 10.000 andere komische Gerüchte. Aber was am konkretesten wirklich ist, ist der von Lyon und der aus Linz. Und falls Alvarez doch nicht kommen sollte, weil es ja noch so ein bisschen an dem Geld hakt, weil Ajax will wirklich 45 Millionen haben.
Also wenn Alvarez kommt, wird er für den Moment der teuerste Dortmund-Transfer. Auf der Zugangsseite.
Das wird er wohl. Aber das hängt doch ein bisschen an Geld. Und wenn Ajax und Dortmund sich nicht einigen können, kennst du einen Hulmand Malt aus von USC Lecce?
Ja, ja, der Däne, der ist gut. Der Däne. Also der war einer der Hauptgründe neben Samuel Umtiti, der auch eine starke Saison bei Lecce gespielt hat, warum Lecce die Klasse gehalten hat. Ja, also das ist aber auch wieder eher ein Sechser.
Ja, auch Sechser, ja. Als Ersatz für Alvarez, ne? Weil, also, das kann ich mir vorstellen, also, das manchmal in einigen Spielen fehlt auch einfach die defensive Stabilität. Aufgrund, dass du da nichts gegen Emre Can, aber Emre Can halte ich jetzt nicht so taktisch für wertvoll, dass er immer die defensivere Variante wählt, sondern eher ein bisschen einen Tick zu offensiv denkt. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass Dortmund oder sich klar für, also Transfer Nummer 1, wirklich ein defensiv denkender Sechser.
Ja, wär auch das Logischste. Und wie du schon sagst, Emre Can hat so ein bisschen das Goretzka-Problem leid, was Goretzka bei Bayern gerade hat, dass er doch manchmal ein bisschen zu offensiv denkt und dann defensiv Aufgaben vernachlässigt, beziehungsweise nicht so abbildet, wie das System und die Spielidee das von ihm abfordert.
Ja, genau. Und das ist bei Emre Can irgendwie so schade. Von den Anlagen könnte er es?
Ja, doch. Ja, gehe ich mit.
Man kann es, also sitzt es halt nicht um. Und für mich ist er eigentlich ein guter Sechser. So, der kann es spielen, aber kann er nicht als Achter
Nee,
spielen.
da fehlt es denn wieder ein bisschen, auch wenn er glaube ich, gerne eher ein Achter als ein Sechser wäre, glaube ich. Aber Emre Can hat ja auch das Problem, Emre Can wird jetzt 30, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der hat ja auch nicht mehr viel Ceiling nach oben. Also der wird ja wahrscheinlich nicht mehr viel besser.
Nein,
Und
nein,
Dani
nein.
Alvarez ist 24, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der hat ja noch Potenzial. Für den wird Dortmund der nächste Karriereschritt.
Der spielt ja 2 oder 3 Jahre und dann wird er für ganz viel Geld wieder irgendwo hin verkauft.
Genau, das könnte ich mir nämlich bei dem auch vorstellen.
Ja.
Aber Dortmund hat noch eine zweite Prioritätenposition, sage ich mal. Und das sind die Außenverteidiger, wo sich was
Genau.
tun muss und was tun.
Also ein bisschen hat sich ja schon was getan.
Stimmt, ja.
Links kommt Benzema, was ich für einen sehr, sehr guten Transfer halte, aufgrund dessen, dass er auch ablösefrei ist.
Er ist ablösefrei, er ist ein wirklich guter Bundesligaspieler.
Das ist nämlich der Knackpunkt. Er ist ein guter Bundesligaspieler. Er hat keine, für mich noch nicht in der Nationalklasse, jetzt manchmal bei Gladbach gezeigt,
Aber auch nur
aber nicht.
phasenweise. Und er
Genau,
ist
nur phasenweise.
28. Also da ist noch ein kleiner Sprung drin, aber der ist auch nicht mehr so groß. Das könnte er so phasenweise haben. Du musst dann Glück haben, dass er in Dortmund eine gute Phase erwischt, wo er im richtigen Moment 3 Monate mal internationale Klasse ist.
Die Frage ist auch, wie funktioniert er in einer besseren Mannschaft?
Das stimmt, ja, weil.
Die mehr Ballbesitz hat und tendenziell eher offensiver spielt als Gladbach. Und nicht so häufig verteidigen muss in den meisten Spielen.
Ja, gebe ich recht, aber den Vorteil, also er ist auch ein sehr offensiver Außenverteidiger, der durchaus Torgefahr hat, der auch gute Standards tritt, gerade ein sehr guter Elfmeterschütze zum Beispiel, könnte Dortmund nach dem Spiel gegen Mainz am letzten Spieltag gebrauchen.
Ich enthalte mich der Stimme.
Ansonsten ist er, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bis mir die Spitze mit dem Elfmeter eingefallen ist, er ist der bessere Defensivspieler als ein Rafael Guerrero.
Ja, ist er, aber nicht viel.
Nee, es nimmt sich nicht viel. Das ist für mich aber ein guter Transfer mit relativ überschaubarem Risikopotenzial, weil eben ablösefrei. Dann sollte man schauen, dass man Schulz und Meunier von der Gehaltsliste bekommt, weil die einfach sehr, sehr viel Gehalt verschlingen.
Wer will Schulz haben?
Der hat einfach keinen Markt. Also das muss man ja so hart sagen.
Selbst in Saudi-Arabien würde er nicht spielen.
Wahrscheinlich schwierig, aber ich sehe da momentan auch einfach keinen Kandidaten. Also alles, was ich jetzt sagen würde an Vereinsnamen, wäre Spekulation. Deswegen sage ich da nicht viel zu. Ansonsten, Moray hat sich von seiner Verletzung auch nie wieder erholt,
Nee, der wird.
muss man ehrlich
Also,
sagen.
Meunier, Morey und Schulz dürfen gehen, aber es ist die Frage, ob sie gehen werden.
Genau, also an Schuldstelle würde ich nicht gehen und das letzte Vertragsjahr mitnehmen. So opportunistisch und ehrlich muss man da sein. Was dann, dann hast du Benzibaini auf links, du hast Wolf auf rechts, du wirst wahrscheinlich wieder so wie zu viel mit Viererkette? Wahrscheinlich nicht.
Wird wieder ein 4-3-3, 4-1-4-1.
Also dann brauchst du mindestens noch einen mehr.
Du hast noch Reyerson, hast du vergessen?
Genau, Raiasson ist da für links.
Der links und rechts spielen
Stimmt,
kann.
ja, es ist ein Punkt.
Du hast noch Tom Rothe
Der jetzt nachkommt,
als.
ja. Da musst du ein
Ja,
bisschen aufpassen, dass er nicht
und.
der nächste Passlack wird. Ganz, ganz, ganz ehrlich, also Tom Rothe auch sehr, sehr gutes Potenzial, aber das habe ich Passlack vor 5 Jahren auch zugetraut.
Ja, und was noch als Gerücht herumschwirrt, ist Fresneda.
Der Spanier.
Ja.
Wird aber ganz schwer. Der hat eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen. Gilt als relativ großes Talent. Da sind auch Vereine dran, die so ein bisschen mehr Finanzpower haben als Dortmund. Glaube, dass Dortmund es deswegen nicht schaffen wird, die Ausstiegsklausel runterzuhandeln. Aber für den Spieler an sich wäre Dortmund der richtige Schritt. Weil wenn er zu einem größeren Verein geht, wird er entweder direkt verliehen oder nach einem Jahr verliehen.
Ja.
Also an Spielerstelle würde ich Dortmund als sehr interessante Option sehen. Gerade weil der ist Rechtsverteidiger und der Konkurrent ist Marius Wolf, der kein gelernter Rechtsverteidiger ist,
Das ist es nämlich.
der solide ist, aber den kannst du knacken, wenn du gut bist.
Ja, genau. Und das wäre eigentlich der optimale Transfer. Du kannst mit Wolf anfangen.
Ja, klar.
In der Saison.
Musst du, glaube ich, auch.
Der hat ja, der macht ja so gesehen nichts kaputt.
Nö. Das ist, also in der Bundesliga schon mal gar nicht. International wird es dann schwierig, aber wahrscheinlich hast du sowieso nur einen guten Gruppengegner in der Champions League, also soll das auch überschaubar sein.
Und dann kannst du Fresnaya tendenziell langsam aufbauen und ihn immer mal wieder reinwerfen und gucken, wie er mit der Mannschaft funktioniert, wie er in Deutschland funktioniert, weil
neues Jahre Umfeld, immer ein Faktor. Und nicht jeder integriert sich so wie Jude Bellingham, genau. Muss man auch ehrlich sagen.
Ja, und? Du hast halt keinen anderen spanischen Spieler.
Moray ist auch da.
Ja, ich sage jetzt mal, dass er nicht da ist.
Ja, würde ich auch von ausgehen. Ja,
glaube ich. Also, das darfst du nicht verachten. So, das ist auch, glaube ich, immer noch mal ein Faktor.
Es ist definitiv.
Trotzdem finde ich die 20 Millionen für einen 18-jährigen Rechtsverteidiger schon viel.
Es ist extrem viel. Das Problem ist, du wirst ihn nicht drunter bekommen, weil es bestimmt locker 5 Vereine in Europa gibt, die diese Klausel ziehen würden. Also du müsstest auch die Bereitschaft signalisieren, sie zu ziehen und dann den Spieler von deinem Projekt überzeugen.
Ja, definitiv.
Und da hat Dortmund für mich sehr, also das ist Dortmunds Faustpfand in den Transferverhandlungen, dass sie wirklich mit dem Projekt punkten können. Und an Spielerstelle, gerade mit der Reputation, die Dortmund bei der Entwicklung von jungen Spielern hat, also würde ich es in Erwägung ziehen, bevor ich irgendwie ins Loan-Army-System von Chelsea gehe oder irgendwie beim Menu in die...
Zu Arsenal, Juve, Newcastle,
ja, genau.
PSG oder so. Das ist der Konkurrenz.
Genau,
kann's
und
noch
die sind
mal ein
auch einfach anfälliger. Also wenn es bei PSG nicht läuft, brennt da wieder halb Paris. Wenn es bei Menu nicht wieder in die nächste Krise schlingert, was man seit 10 Jahren kennt, wo es immer auf und ab geht. Also würde ich mir das schon sehr gut überlegen.
Ja. Was sagst du zur, also lass uns die Außenverteidigerposition mal also abhaken. Ich würde es nicht schlimm finden, wenn Fresnaya nicht kommen würde. Es wäre super, wenn er kommt, aber ist jetzt, glaube ich, für die neue Saison kein absolutes Muss.
Nee, glaube ich auch nicht. Du könntest noch über Ryerson und Rote das ab.
Ja, genau. Jetzt kommen wir aber zur Innenverteidigung. Was sagst du zur Innenverteidigung?
Naja gut, da jemand spielt...
Siehst du da Handlungsbedarf oder siehst du da keinen Handlungsbedarf?
An Sebastian Kehls Stelle würde ich da keinen Handlungsbedarf sehen. Ich persönlich sehe da Handlungsbedarf. Das ist aber meine rein subjektive persönliche Meinung, weil Hummels ist ein Spieler, den ich sehr, sehr schätze, aber der wird 35. Schlotterbeck finde ich einfach einen Wahnsinnigen, der nur blind durch die Gegend hackt. Der hat ein ganz gutes, progressives Spiel, steht aber viel zu oft falsch. Ja, und über Niklas Süle brauchen wir nicht reden. Also,
eine ähnliche Meinung vertrete ich auch. Also ich glaube, die werden nichts machen, aufgrund der Tatsache, dass Emre Can wahrscheinlich bleibt.
Und, ja, ja.
Oder Alvarez kommt.
Ja.
Und beide halt in der Innenverteidigung spielen können.
Ja, also du hast dann drei klare Innenverteidiger und du hättest jemanden, den du noch, gibt's jedenfalls sogar zwei Leute, die du reinschieben könntest. Ja.
Optionen, genau. Ja. Du hast noch Koulibaly.
Stimmt.
Da, also.
Du denkst an Stuttgart. Du denkst an Stuttgart, als er den Ball gesammelt hat.
Auch, ja, aber Koulibaly ist ein Gerücht, dass er vielleicht zum FC Burnley wechselt.
Oh, weiß ich nicht, in die Premier League, erste Jahr.
Ja, das wäre für ihn, also am liebsten würde ich ihn verleihen. Irgendwann verleihen, wo er ein Jahr lang schön geil Spielpraxis sammeln kann.
Vielleicht sogar in Stuttgart, wenn die jemanden brauchen. Ist natürlich auch immer so ein guter Deal, den man gut nach Österreich oder in die Schweiz verleihen kann.
Oder Holland, Belgien, irgendwann. Also.
Ja, aber ich würde ihn auch ein Jahr verleihen und dann wiederholen, weil der hat Potenzial und der ist 18.
19,
stimmt, wir haben letztes Mal schon nachgeguckt.
Genau. Und dann ein absolut wildes Gerücht. Sagt dir Mikael Fayet etwas?
Nee, im ersten Moment nicht. Könnte aber so ein Spieler sein, dessen Namen ich schon 50 Mal gelesen habe.
Weiß ihn, glaube ich, ist ein Senegalese, spielt bei NK Kustosija in der zweiten kroatischen Liga.
Nee, muss ich passen.
Genau, jetzt auch nur gelesen, okay, soll wohl ein Monster sein in der Verteidigung. Ich habe keine Statistiken, gar nichts gefunden, aber es ist ein Gerücht. Ich würde es aber nicht schlecht finden, wenn der kommt. Hast du noch, der ist 18 oder so. Koulibaly kannst du verleihen, den nimmst du mit rein. Vielleicht funktioniert der. Und dann hast du einen wahren EV-Backup auch noch.
Ja, stimmt. Könnte eine Option sein. Und ist ja was, was Dortmund auch die letzten Jahre gerne mal macht. Also die haben ja gerne mal 17-, 18-Jährige geholt. Die haben dann in der A-Jugend zweiten Mannschaft angefangen und mit Mal haben sie gespielt.
Witziger Fakt, der FC Chelsea ist auch interessiert.
Natürlich. Natürlich. Aber an welchen Spieler ist der FC Chelsea nicht interessiert? Also die werden wir nächste Woche auch ein bisschen kurz halten, weil sonst müssen wir eine eigene Folge über die machen.
Was noch in meinem Skript steht, was wir vergessen haben, Gio Reyna.
Gibt Gerüchte, dass Dortmund bereit wäre, ihn gegen eine relativ moderate Ablöse ziehen zu lassen?
Ja.
Habe ich ehrlich gesagt keine Meinung zu. Also hast du da eine Meinung zu, so als Dortmund-Fan?
Wird's schade finden?
Ja, ich auch.
Weil, behaupte einfach mal, der hat gutes Potenzial.
Ja, der ist ja auch erst 20.
Genau. Bloß das Problem war halt immer bei ihm.
Aua.
Genau.
Verletzung.
Sehr, sehr oft verletzungsanfällig. Ja. Vertrag läuft, glaube ich, noch 2 Jahre. Ich werde ihn trotzdem behalten. Weil genau der kann auch auf der 8er-Position spielen.
Ja, der kann 8 spielen, der kann 10 spielen.
Der kann auf den Außen spielen. Ja,
zur Not mal, also das wäre...
Zur Not, aber also der ist ja sehr polyvalent.
Oh, ich hätte es variabel einsetzbar gesagt, aber das klingt natürlich noch besser. Und das ist ein Spieler, der, wenn du ihm mehr... Also der braucht noch nicht eine feste Position, das ist er, glaube ich, noch mit Glück 1-2 Jahre von entfernt, aber dem du einfach viele Minuten geben kannst, der immer wieder reinrotiert.
Also deswegen... Boah, ich würde ihn gerne behalten. Ja. Weil auch aufgrund der Tatsache, dass du im Zentrum, im Mittelfeld nicht so stark besetzt bist.
Nee, und dann hast du zu viel Umbruch und zu viele neue Leute und dann muss ich wieder zu viel finden. Und das dauert dann 7-8 Spiele und dann hast du schon 5 Punkte Rückstand auf Bayern.
Ja, eben. Eben. Kommen wir zum letzten Abschnitt.
Offensive.
Sturm. Außenposition.
Aber da muss für mich Dortmund nichts machen, ganz ehrlich. Also da sind sie gut aufgestellt. Alaire wird eher noch besser. Moukoko hat verlängert. Reus bleibt als Backup. Du hast Malen, der hoffentlich bleibt, auch wenn es immer wieder Gerüchte gibt. Aber
der bleibt.
Also wie der in der Rückrunde gespielt hat, glaube ich auch, dass er bleibt. Adeyemi wird auch eher noch besser. Dann hast du noch Reyna, über den wir gerade schon gesprochen haben. Also offensiv sehe ich da jetzt nicht so viel. Es gibt ja immer wieder das Marvin Ducksch-Stink. Aber ich, also für mich braucht Dortmund den nicht. Für mich braucht Dortmund den nicht.
Bitte nicht. Bitte nicht. Ich will den nicht. Ich finde.
Er wird halt der neue Modest dann. Nicht. So guter Vertrag, wenig Einsatzzeit.
Ja, sehr wenig Einsatzzeit. Da würde ich an seiner Stelle, natürlich ist es sein Jugendverein, der kommt daher. Aber an seiner Stelle würde ich das auch nicht machen, weil der wenig Einsatzzeiten bekommen wird. Ist natürlich ein Spielertyp näher an Alaire dran als Moukoko.
Das stimmt, ja. Aber ich finde so eine Variabilität aber gar nicht so schlecht unter Stürmertypen.
Ja, ich glaube aber, dass Moukoko trotzdem mehr Spielzeiten bekommen würde, wenn Ducksch kommen würde. Aber was ich noch von dem wissen möchte, was sagst du zu Jadon Sancho?
Was ein wildes Dortmund-Gerücht. Man könnte jetzt auch sagen, ist Gündogan der Achter, den Dortmund sucht. Aber ich meine, Gündogan hat inzwischen auch schon offiziell abgesagt, dass er zwar Kontakt gehabt, aber ja, er kein Interesse hat. Nee, sehe ich gerade nicht. Also für mich ist gerade nicht die Zeit, Jadon Sancho nach Dortmund zurückzuholen.
Und was ist, wenn du den ausleihen könntest? Für eine schmale Mark? Also 50% vom Gehalt?
Boah, ja, klar. Also wenn es dann einen guten wirtschaftlichen Deal gibt, warum nicht? Also jeder weiß, wie gut Jadon Sancho ist. Für mich wurde er bei ManU aber in der Rückrunde immer besser, nachdem er seine mentalen Probleme und seine Anfälligkeiten so ein bisschen überwunden hat. Deswegen würde ich an seiner Stelle jetzt gerade nicht den Verein wechseln und eher auf die nächste Saison bei ManU setzen. Und ich glaube auch ManU wird auf ihn setzen, weil dafür hat er nur 85 Millionen gekostet.
Ja, also ich... Also wie gesagt, in der Offensive sehe ich keinen Lied dafür, weil du hast noch Duran Will unterschlagen, den ich glaube, der diese Saison mehr Spielanteile bekommen könnte.
Ich habe auch Beino Gittens unterschlagen.
Ja, aber den magst du sowieso nicht.
Weiß ich noch nicht, ob ich den mag. Das ist gerade so ein Zwischending. Also, mein Lieblingsspieler wird er nie. So, weil ich solche Spielertypen einfach nicht mag. Aber ich mag, ich habe Vinicius Junior auch 2 Jahre lang wirklich strukturell gehatet, wenn man das so hart sagen darf. Aber inzwischen respektiere ich ihn für das, also für die Entwicklung, die er genommen hat und wie gut er als Flügelspieler geworden ist. Und das könnte bei Bynoe Gittens auch passieren.
Ja, absolut. Aber ich sehe sie halt, die werden da nicht viel großartige Veränderungen sehen in der offensiven Dreierreihe. Das wird wahrscheinlich Adeyemi, Alaire und.
Finde ich auch gut. Also ich würde mit der Reihe, weil das ist eine Dreierreihe, die ich persönlich einfach sehr gerne mag. Also ich fand Alaire schon immer gut. Ich bin ein großer Donny Malen-Verfechter. Ich habe den auch immer verteidigt, als nicht so lief. Und Adeyemi hat auch ein sehr gutes Potenzial.
Absolut. Von daher würde ich sagen, können wir hier auch schon einen Cut machen zu Dortmund.
Ja, sind ja auch erst über eine halbe Stunde drin. Aber ja.
Also hatten wir nochmal meine absolute Wunsch-Traum-Elf, die auch irgendwo finanziell realisierbar ist. Würde ich nochmal kurz Fazit ziehen. Wir hätten natürlich, wir haben das Tor ausgelassen, aber da gibt es gar nichts. Aber da würde ich nur mit Kobel verlängern, aber Kobel im Tor. Dann links Benzebaini. Im Zentrum, das ist jetzt spannend.
Nee, du musst ja mit Süderstadt dabei gehen.
Ja, genau, leider ja. Weil ich uns keine Kohle habe. Rechts würde ich mit Wolf.
Ja, würde ich auch machen, als solide Option.
Sechser Alvarez.
Ja, gehe ich mit.
So, jetzt kommt der Spannende. Mein Geldbeutel sitzt locker. Mit Szoboszlai will ich spielen.
Okay, ja, ja.
Also. Und Brand?
Ja, das wär schon ein geiles Duo, muss ich sagen. Schon das wird mir schon echt gut gefallen.
Ja, und er hat vorne mit Adeyemi, Malen und Alaire.
Ja.
Das wäre meine absolute Wunschtraum, die, wie ich finde, auch realisierbar ist. Wenn du jetzt mal sagst, okay, Alvarez kostet 40, Szoboszlai gibst du 65 aus, bist bei 105, bist du bei ja, 105.
Genau. Was so ziemlich genau die Bellingham-Ablöse ist.
Plus X. Und hast ja auch noch den Knauf verkauft für 5 Mille nach Frankfurt, dann wird das halt komplett passen. Ist natürlich sehr viel Kohle, aber dann ist auch eine Chance da, dass zum Beispiel vielleicht ein Can noch den Verein verlässt, aber den würde ich auch eher behalten, aber Schulz, Meunier, dann hast du halt ein bisschen...
Allein schon die Gehaltskosten Gehalt. Also das sind bei Schulz und Meunier ja schon über 10 Millionen.
Ja, eben. So, jetzt aber genug von Dortmund gesprochen, kommen wir zum FC Bayern.
Da ist es, seit die Doppelspitze Salihamidžić-Kahn abgesägt wurde, verhältnismäßig ruhiger geworden und geordneter. Also es gibt nicht mehr so viele Informationen.
Viel zu ruhig und
es wird wieder
viel zu geordnet.
Es wird wieder seriös gearbeitet.
Lothar kriegt auch keine Informationen mehr.
Oh, das ist wirklich beruhigend. Also Lothar kriegt keine Informationen mehr. Florian Plettenberg ist jetzt wieder in dem Status, Gerüchte zu verbreiten. Also aktuell läuft bei Bayern. Jetzt muss nur noch der Transfersommer einigermaßen klappen. Und da gibt's auch so ein paar ganz spannende Namen.
Fangen wir mal diesmal wirklich im Tor an. Passiert
ja,
da was?
Gut.
Bleibt Jan Sommer? Wird meiner neuer?
Nein, Jan Sommer bleibt nicht. Auch wenn ich es schade finde, glaube ich, es ist einfach eine persönliche Einschätzung, dass Jan Sommer gehen wird.
Ja, weil er spielen möchte.
Ja, das denke ich auch.
Und Neuer spielen wird.
Neuer wird definitiv spielen, weil das einfach die Qualität ist, die an manchen Stellen Bayern gefehlt hat und die hat er trotz fast 38 Jahren immer noch und Sven Ulreich ist die menschgewordene Nummer 2. Der wird auch bleiben, der lässt sich an seinem Status nicht rütteln, der hat seinen Vertrag verlängert. Das passt alles so. Ansonsten...
Ja, denke ich auch.
Geht's dann ja schon gut los, weil dann sind wir bei der Abwehr und gefühlt aktuell steht gerade jeder Abwehrspieler, der bei Bayern München unter Vertrag steht, zur Disposition zum Verkauf oder ihm geht's nicht gut.
Ja, oder er will weg.
Ja genau, also eigentlich können wir einmal durchgehen.
Außer Matthijs de Ligt, oder?
Ja. Matthijs de Ligt nicht, der ist glücklich, aber von Z Davis, da hat man ziemlich 2-3 Mal Real gehört, glaube ich nicht dran, können wir...
Können sie nicht bezahlen.
Wollen sie, glaube ich, auch diesen Sommer nicht. Da würde ich eher zu Raúl Cancelo raten, der jetzt bei Bayern weg ist, der nicht in München bleiben wollte aus persönlichen Gründen, sonst hätte Bayern wahrscheinlich versucht, da eine Lösung zu finden mit City, weil Ausstiegsklausel 70 Millionen, also Kaufklausel wäre ein bisschen zu viel gewesen, da hätte man sich aber durchaus einigen können, Spieler wollte nicht, daher wieder weg. Dafür steht der Cancelo Light schon so gut wie fest, ist nicht offiziell verkündet, Rafael Guerreiro kommt als Linksverteidiger Hybrid. Ansonsten Innenverteidigung, Lucas Hernandez.
Der ist so gut wie in Paris.
Der ist so gut wie in Paris. Da kann er meiner persönlichen Meinung nach auch ganz gerne hin.
Mit Benjamin Pavard zusammen? Oder?
Nee.
Nö. Wo geht Benjamin Pavard hin? Oder bleibt er?
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass er bleibt. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Da stand ja von allen Verteidigern, die wir jetzt haben, die Tendenz am ehesten auf Abschied. Aber das hat sich so ein bisschen gewandelt, auch weil er sich bei Tuchel durchgesetzt hat, weil er einer der wenigen Bayern-Spieler war, der eine gute Rückrunde gespielt hat, der jetzt auch mehr innenverteidigen durfte, wo er immer hin wollte. Daher hoffe ich, dass es da ein bisschen eine mittelmäßig überraschende Wende gibt und er bleibt. An diesem Upamecano-Gerücht, dass er unzufrieden ist, glaube ich, ist auch nicht so viel dran.
Das kam für mich auch aus dem heiteren Himmel.
Ja, glaube ich auch nicht dran. Also ja, vielleicht, klar, also generell solltest du als Bayern-Spieler mit der letzten Saison unzufrieden sein. Wenn dir das dann noch irgendein Medienmacher in den falschen Mund legt, bist du unzufrieden und willst sofort den Verein verlassen, weil es einfach gut Klicks gibt. Auf so Sachen wie Sport 1 oder Spox oder so ein Quatsch.
Ja.
So, das muss man ehrlich sagen, deswegen Upamecano wird auch bleiben.
Wer ist er denn konkret ran oder gibt es da konkrete Gerüchte zu irgendeinem Verein?
Bei Upamecano nein. Also natürlich immer England, wie immer, wie bei jedem Spieler. Aber da ist nichts Konkretes, deswegen würde ich das Thema auch nicht größer machen, als es ist. Wie wir schon gesagt haben, De Ligt bleibt. Rechtsverteidiger Bounassar ist noch da. Als Salihamidzic-Leiche, der hat aber so einen guten Vertrag, den wird Bayern nicht loswerden.
Der Nico Schulz des FC
Bayern. So ungefähr, der wird auch nächstes Jahr da sein. Also der wird mittrainieren, der wird eine gute Zeit haben, der wird in zwei, also dem wird zum Geburtstag gratuliert auf Instagram und in einem Post ist er erwähnt. So, und das war's dann mit Bounassar. So, der kriegt seine 4,5 Millionen und dann ist gut. Dann hast du Masrari, dem auch wieder Unzufriedenheit angedichtet wurde.
Stimmt. Aber ich glaube, der ist ein bisschen zufriedener geworden, weil er den letzten Spiel immer gespielt hat. So,
erstmal das, er hat auch gut gespielt, also aufsteigende Form gezeigt. Der hatte einfach ein schweres erstes Bayern-Jahr, so muss man sagen.
Sehr schweres, durch Verletzungen geplagt.
Genau, durch Verletzungen, durch die sehr, sehr schwere Covid-Infektion, ne, mit der Herzmuskelentzündung, hat sich jetzt am Ende rangekämpft und der wird hungrig in ein zweites Bayern-Jahr gehen. Und da er aktuell stand jetzt der Nummer 1 Rechtsverteidiger im Kader ist, Pavard gegebenenfalls wirklich mehr innenverteidigt.
In der Innenverteidigung.
Also sehe ich da jetzt auch keinen
Handlungsbedarf. Weg. Und dann gehst du mit De Ligt?
Ja, generell nicht.
Pavard in die Saison?
Upamecano, Pavard.
Wird er nicht noch ein vierter Innenverteidiger?
Theoretisch ja. Aber da kommen wir auch zu dem ersten gerüchteten Spieler. Ich würde nicht 60 Millionen für Kim Meunier ausgeben. Das sag ich dir ganz ehrlich. So, der hat zwar bei Neapel eine überragende Saison gespielt, aber als das Gerücht aufkam, dachte ich doch irgendwie, also das ist ja vom Spielertyp her 1:1 Upamecano. So, der hat eine ähnliche Physis, der hat eine ähnliche Spielanlage, er ist, was Progressive Passing und Progressive Carries angeht, ein Take vor Upamecano, so, was, ne, was Offensivaktionen angeht. Die haben beide ähnliche Passquoten, also die unterscheiden sich im nicht mal einstelligen Prozentbereich. Upamecano hatte tatsächlich über die Saison mehr Defensivaktionen als Kim. So, dafür hat Kim aus seinen Defensivaktionen mehr gemacht, beziehungsweise klarere Clearances gehabt, also Klärungsaktionen, um es auf Deutsch zu übersetzen. Und Kim hat weniger Expected Mistakes als Upamecano. So, was für ein Innenverteidiger auch ein Faktor sein kann, würde ich jetzt aber keine 60 Millionen für ausgeben, sage ich dir ehrlich. Und dafür hat Kim vor...
Der ist doch alt auch, oder?
26.
Okay, das geht ja noch.
Ja, der hat jetzt ein Jahr bei Neapel gespielt, der vor 2 Jahren bei Fenerbahce Istanbul, davor in China. Also, der hat auf dem höchsten internationalen Level einfach nicht so viel Erfahrung.
Dafür ist 60, ja gut, aber alle Neapel-Spieler sind immer einen Tick teurer. Ich weiß nicht wieso, aber
es ist einfach so. Wegen dem Präsidenten.
Ja, ja.
Also da finde ich die zweite Variante deutlich charmanter.
Was ist die zweite Variante?
Dass man Kyle Walker von Manchester City holt.
Nur Kyle Walker.
Ja, ich kenne Dennis Walker auch noch. Wie gesagt, Kim ist mir Upamecano zu ähnlich. Ich habe Kim auch noch mit Hernandez verglichen. Hernandez ist der Spieler, der deutlich offensiver agiert. Das Einzige, was da aber für Kim spricht, ist seine Quote bei langen Pässen, die um 10% besser ist als die von Hernandez. Ansonsten nimmt sich das auch nicht viel. Und deswegen, glaube ich, brauchst du so einen Spieler nicht. Dann lieber Kyle Walker nehmen, der dir auch noch mit einem Rechtsverteidiger Backup machen kann für Masrai.
Macht dann bei City nicht nur Rechtsverteidiger gespielt?
Ja, oder in der Dreierkette rechter Innenverteidiger. So, und das traue ich dem Kyle Walker in der Bundesliga auch locker zu. Und also eine Dreierreihe im Defensivverbund aus Upamecano, De Ligt und Kyle Walker würde ich auch nehmen.
Aber meinst du, Tore spielt mit einer Dreierreihe?
Könnte ich mir vorstellen, dass das auch Spiele geben wird, wo er darauf zurückgreift. Definitiv. Weil das einfach sein präferiertes Lieblingssystem ist. Warum das gut ist, da kommen wir gleich im offensiveren Teil noch zu. Weil da habe ich eine relativ radikale Meinung, was ich machen würde. Problem bei Kyle Walker ist so ein bisschen, dass der bei City fast keine Defensivarbeit verrichtet. Also er ist überraschenderweise in den Top 3% auf seiner Position, was gespielte Pässe angeht. Er ist in den Top 6%, was angekommene Pässe angeht. Er ist in den Top 5%, was progressive Vorwärtspässe angeht. Aber er hat eine Tackling-Quote von 0,88 pro 90 Minuten. Damit ist er in den schlechtesten 2% aller Außenverteidiger in den Top 8 Wettbewerben.
Ja, weil er halt nicht verteidigen musste.
Genau, weil er einfach keine Defensivarbeit verrichten muss. So, er hat nur 0,84 Interceptions pro Spiel, 0,25 Blocks und 1,21 Clearances. Damit ist er überall wirklich im schlechtesten Percentage-Bereich, was Außenverteidiger in den Top 8 Wettbewerben angeht. Das sehe ich so ein bisschen als Gefahr, dass er bei Bayern wieder ein bisschen mehr verteidigen müsste und das dann negativ ins Gewicht fällt.
Ja, aber würdest du, wenn du Walker holst, wo würdest du ihn eher aufstellen? Als klaren Rechtsverteidiger oder in der Dreierkette einen rechten Innenverteidiger?
In der Dreierkette als rechten Innenverteidiger. Doch, ganz, ganz klar, weil ich eben dieses 3-4-3 spielen würde, was Tuchel gerne spielt. Dann hast du, um jetzt mal von hinten aufzubauen, du hast Neuer im Tor, du hast Walker rechts, der auch deutlich günstiger ist als Kim Meunier.
Ja, weil er halt auch alt ist und ein Jahr Vertrag nur noch hat.
Ja, aber dem gibst du einen Zweijahresvertrag, dann passt das schon und dann kann der wirklich 2 Jahre, das kann so ein guter Deal werden wie damals mit Xabi Alonso. Deswegen habe ich da wenig Schmerzen. Walker, De Ligt, Upamecano, dann gehst du vor, rechte Schiene spielt bei mir Masrai, linke Schiene spielt bei mir Davis, dann spielt der auch ein bisschen offensiver, da gab es auch dieses Interview, was ein bisschen viral gegangen ist, wo er gesagt hat, okay, ich habe mir die Linksverteidigerposition nicht ausgesucht, ich wurde da hingestellt und bin eigentlich als Robbenersatz verpflichtet worden. Und muss das jetzt spielen, weil ich da gut bin.
Ja, aber
der kann auch einen offensiven Impuls haben.
Welcher Verein würde Davis jetzt linken Flügel spielen lassen? Also als klaren linken offensiven Flügel? Keiner.
Keiner. Deswegen ist, glaube ich, diese linke offensivere Schiene in einem Tuchel-System genau die richtige Position für ihn.
Ja.
So, und die kann Rafael Guerrero, wenn Davis ein paar Minuten braucht, wo also Regeneration oder Rotation auch super spielen.
Absolut.
So, dann hast du zentral Kimmich und eben die zweite Position, die offen ist. Weil viel war immer mit Declan Rice, den habe ich jetzt ehrlicherweise ein bisschen weniger berücksichtigt, weil es doch die klare Tendenz gibt, dass er in England bleiben möchte.
Habe ich von Anfang an schon gedacht, das kannst du nicht als junger, aufstrebendes Talent in England der nächste Topspieler, 6er, 8er aus England, das Land wechseln. Das geht nicht, das macht ein Engländer nicht.
Nee, das macht ein Engländer nicht, obwohl es der vom Verein her der logische Schritt wäre, weil viel größere Vereine als Bayern München gibt es einfach nicht. Das muss man auch ehrlich sagen.
Das stimmt, größer als Arsenal.
Ja, definitiv, aber es gibt sogar die Tendenz, dass er nicht nur in England bleiben will, sondern sogar einfach in London. Und da bleibt dann nur Chelsea, wo er in der Jugend gespielt hat, oder Arsenal. Da Chelsea aber Enzo Fernandes geholt hat und jetzt wahrscheinlich auch noch Moises Caicedo holt, sind die Positionen zu. Bleibt nur Arsenal. könnte ich mir auch vorstellen, worauf das hinauslaufen wird. Ich bin da medium unglücklich drüber. Also klar wäre er mein absoluter Wunschspieler gewesen, so vom Spielerprofil her. Ich finde aber persönlich, so weit weg ist ein Konrad Leimer davon nicht. Deswegen sehe ich neben Kimmich aktuell einen Konrad Leimer, weil es auch einfach die Gerüchteküche nicht hergibt, dass es da einen seriösen Namen gibt. So, Caicedo wird kurz genannt, Ugarte wird kurz genannt, die sind aber alle schon vom Markt. Deswegen könnte ich mir einfach vorstellen,
Ugarte?
Von Sporting Lissabon.
Okay, wo geht der hin?
Zu PSG für 60 Millionen. In die Ausstiegsklausel gezogen. Mhm. Der wäre nach Rice wirklich der ideale Spieler gewesen. Problem ist, der hat einfach, also Rice hat ja wenigstens so ein bisschen offensiven Output, Ugarte hat gar keinen. Dafür ist er, was sein Defensivverhalten angeht, was seine Zweikampfwert, was seine Tackles angeht, wirklich top-notch in Europa statistisch gesehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass er vergleichswert die portugiesische Liga ist.
Ja.
Aber der Mann ist 22, der hat noch Entwicklungspotenzial. Ja.
Also, wozu für die Zentrale kein Spieler mehr?
Ich weiß nicht, ob ich einen bekomme. Das ist mein Problem, der das Anforderungsprofil erfüllt, Stammspieler bei Bayern München zu sein. Das ist für mich...
Bekommst du sicherlich, musst du aber tiefer in die Tasche greifen.
Die Bereitschaft ist da, aber du musst eben jemanden überzeugen. Und da weiß ich nicht, ob es da den passenden Spieler gibt, der auf dem Markt ist für durchaus einen sehr hohen Preis, der das Anforderungsprofil erfüllt, Stammspieler bei Bayern München zu sein. Deswegen... Vielleicht noch ein Überraschungsdeal mit einem etwas erfahreneren Spieler, wie das man bei Bayern immer mal erlebt hat.
Ja.
Oder eben einen Frankie de Jong, weil der seit Jahren gebetsmühlenartig sagt, dass er bei Barcelona bleiben will.
Ja, so. Der wird teuer.
Ja, der wird Declan Rice teuer, aber die Bereitschaft von Bayern wäre ja auch da gewesen, 100 Millionen für Declan Rice zu bezahlen. Wenn er denn committed wäre.
Ja, aber ein Frankie de Jong, da 150.
Für mich auch. Da Barca aber Geld braucht, wärst du wahrscheinlich auch so zwischen 80 und 100 Millionen. Wie gesagt, ich
Aber ich habe nochmal zur Zentrale Fragen, weil es schwirrten ja auch Gerüchte um Heuberg.
Ach, bitte nicht.
Und? Ja, bitte nicht. Und, wer war es noch hier? Sofian Amrabat.
Amrabat hat nicht die Qualität für Bayern. Ganz einfach, meiner Meinung nach. Deswegen spielt er mit 27 bei Florenz. So hart muss man sein. Das ist eher ein Typ Spieler, der am Ende nach Barcelona geht und sich jeder fragt, okay, warum geht er nach Barcelona? Dann sitzt er 2 Jahre auf der Bank. Und das, finde ich, sollte sich Bayern nicht antun. Wen hattest du noch? Heuberg.
Ja.
Gehobenes Premier League-Format. Aber... Also, der würde Bayern in der Bundesliga helfen, aber nicht darüber hinaus. Es ist auch kein Spieler, der für mich besser ist als ein Konrad Leimer. Ich habe die jetzt nicht statistisch verglichen, weil das Heuberg-Gerücht für mich ein bisschen abwegig ist, aber Konrad Leimer ist für mich nicht der schlechteste Fit neben dem Josua Kimmich.
Nee, für mich auch nicht. Also, gerade in der 3-4-3, weil der ist Achter, ne? Par excellence. Defensiv gut, offensiv gut. Ich sehe seine Stärken eher in der Offensive als in der Defensive.
Ja, aber seine Stats sagen was komplett anderes.
Okay.
Ja, also Konrad Leimer, ich habe mir den Spaß gemacht, ihn 1:1 mit Goretzka verglichen. Da sind die sich vom Spielerprofil her ja ähnlich, aber Konrad Leimer ist in den Top 8 Wettbewerben in den Top 2% der defensiven Tacklings. Er ist in den Top 5% bei Blocks. Er hat 1,04 Interceptions, damit ist er genau im Mittelfeld aller Top 8 Ligen. Er hat relativ wenig Klärungsaktivitäten, weil er eben auch eher ein Achter ist. Aber er gewinnt statistisch relativ viele Zweikämpfe. Er ist in den Top 7% bei Successful Take-Ons. Er ist in den Top 10% bei Progressive Carries. Also er ist eigentlich der Spieler, der dir den Ball gewinnt und ihn gewinnbringend nach vorne trägt. Und das, genau das ist Goretzka nicht. So, und normalerweise hat Goretzka einen deutlich höheren offensiven Output, aber Goretzka hat letzte Saison 5 Scorer gemacht, Leimer 3.
Ja, krass.
So, deswegen, ich habe mich in der Recherche so ein bisschen in Konrad Leimer verguckt.
Ja, ich fand den vorher auch schon, also...
Ich fand den auch gut, aber
Ich hätte ihn jetzt zum Beispiel auch gerne bei Dortmund gesehen. In der Achterposition.
Definitiv. Nur um das nochmal zu unterstreichen, ne, die meisten seiner Tackles macht Konrad Leimer im mittleren Drittel, also genau im Mittelfeld. Da hat er 1,84 Tackles pro Spiel. Leon Goretzka hat 0,83. Also er hat über ein Tackle pro 90 Minuten mehr als Goretzka in dem Spielfelddrittel, wo es zählt und wo es wichtig ist. Deswegen möchtest du mal betonen, Konrad Leimer nicht so schlecht.
Ja, okay. Also Zentrum ist zu, da kommt nichts mehr. Dann hast du ein Zentrum, hast du Kimmich, Leimer, Goretzka.
Marcel Sabitzer kommt zurück von Menu.
Meinst du, der...
Nein, der spielt nicht mehr für Bayern. Nein. Da wird irgendjemand 12, 15 Millionen bieten und dann ist der weg. Wahrscheinlich sogar Menu, weil er da gut war.
Ja, eben. Aber wen hast du denn noch im Zentrum?
Auf der Position, der 6er, 8er, kein mehr. Also du könntest Guerrero da spielen lassen in der Kimmich-Rolle. So. Also ja, Guerrero okay. Wird als Kaderspieler relativ viele Minuten machen bei Bayern, da bin ich mir ziemlich sicher.
Okay. Das war's? Dann hast du da nichts mehr?
Na, zur Not kann Musiala die Rolle auch spielen, auch wenn ich ihn dann nicht mehr sehen möchte.
Nee, der ist ein Tick weiter vorne.
Ja, definitiv.
Okay, gut.
Also aber ich glaube, dass Bayern da noch was machen wird, aber der Name ist einfach noch nicht so durch. Dann wärst du bei den offensiven Positionen.
Hier, hallo.
Na?
Dein Lieblingsspieler, der Holländer.
Dein Grafenberg.
Ja.
Stimmt, den hab ich schon wieder ganz vergessen.
Der könnte ja theoretisch auch, also das wäre ja auch noch eine Position, die er bekleiden könnte.
Stimmt. Ja, der wäre dann eher der Kimmich-Ersatz.
Ja. Ja, guck mal, dann hast du da 4 Positionen, ist doch okay.
Ja, also glaube ich auch, dass das ganz gut besetzt ist. Und ja, Rhein-Grafenberg ist bei mir auch in der extremen Bringschuld. Dafür habe ich zu viel kritisiert bei den Saison-Awards.
Ja, gehen wir einen Schritt weiter nach vorne.
Dann kommen wir zu den Offensive-Reihe. Die Offensive-Reihe. Und da hat Bayern dann wieder deutlich mehr Spieler.
Ein bisschen ein kleines Überangebot.
Ja. Am Sonderfall ist für mich Kingsley Coman. Also der wird auf jeden Fall bleiben. Das ist klar. Der ist auch total committed zu Bayern München. Der hat aber Ansätze gezeigt, dass er auch Schiene spielen kann unter Tuchel. Und das hat er nicht so schlecht gemacht. Da könnte er noch einen Schritt weitermachen. Und öffnet dadurch eine weitere relevante Position für ihn. Dann haben wir Gnabry, Sané, Mane. Die tragischen 3, wo meiner Meinung nach 2 gehen sollten. Und das sind für mich nicht Gnabry und Mané. Die würde ich beide abgeben. Einmal um...
Sané nicht?
Ich würde von den 3 würde ich am ehesten Sané behalten, weil ich einen 3-4-3 spiele mit 2 Zehner-Halbpositionen. Und da sehe ich...
Musiala und Sané?
Nein, mit Musiala und einem Neuzugang. Oder mit jemandem 2024. Kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall ist das eine Position von allen 3 Spielern, die Sané am besten spielen kann. Und deswegen würde ich mich für ihn entscheiden. Das Missverständnis, auch wenn es schade ist, Sadio Mané ist ja erklärt einer meiner absoluten Lieblingsspieler, würde ich auch aufgrund des Gehalts, wenn es da ein gutes Angebot gibt, würde ich dem keine Steine in den Weg legen. Serge Gnabry sowieso overrated wie, also das ist der offensive Niklas Süle. So, also komplett overrated seit Jahren. Der hat immer so 3-4 gute Spiele, wo er sich die Stats rettet. So, deswegen
war nicht Top-Torschütze von Bayern letzte Saison?
Ja, war er. 14 Tore. Nicht Top-Scorer, das war Musiala, aber Top-Torjäger war Gnabry. Ja. Mhm. Der wäre fast noch außer den Torschützenkönig geworden. Wenn haben irgendwie dann 2 Tore gefehlt.
Schade.
Ja, ich habe das zwischenzeitlich ja schon geahnt. Deswegen würde ich die beiden verkaufen, dann hast du Musiala, der für mich gesetzt ist auf eine dieser Halbraumpositionen, dann könnte da theoretisch Leroy Sané spielen. Jetzt war bei mir in der Recherche zwischenzeitlich der Name Kai Havertz sehr, sehr charmant. Den als Halbraumzehner mit einem Musiala hinter einer klaren 9 könnte ich mir unglaublich gut vorstellen, weil das A, seine nicht so extrem vorhandene Torgefahr an erster Linie kaschieren würde. Und jetzt habe ich ein paar Stats für dich, weil ich war da tief in der Recherche. Kai Havertz ist in den Top 10% bei Tacklings von allen Stürmern in den Top 8 Wettbewerben, in den Top 9% bei Blocks, in den Top 10% bei Clearances. Das ist also ein Spieler, der defensiv gut arbeiten kann für einen Stürmer, der pressen kann und der bei dem, was er macht, auch erfolgreich ist. Dazu ist er in dem Stürmervergleich in den Top 8% bei gespielten Pässen, in den Top 6% bei angekommenen Pässen, in den Top 9% bei Progressive Passing und in den Top 20% bei Progressive Carries. Man muss dazu sagen, da er Mittelstürmer gespielt hat, da wird es schwer, das sehen wir nachher auch bei einer anderen Position, noch Progressive Carries zu erzielen, weil du ja schon ganz vorne bist. Also wie willst du den Ball noch weiter nach vorne tragen? Deswegen auch da ein guter Wert und er ist in den Top 12% bei Progressive Pass Receptions, also im Angriffsdrittel einen Vorwärtspass zu erhalten und in den Top 18% der Touches, die er im Angriffsdrittel hat. Also er ist eigentlich genau der Spieler, der dir ein gutes Pressing gibt, der dir Bälle vorne festmachen kann und der sie gewinnbringend verarbeiten kann. Er ist nur nicht der Spieler, der das Ding am Ende abschließt.
Er ist halt kein Stürmer.
Nein, genau.
Er hätte nur Stürmer spielen müssen. Er ist halt definitiv kein Stürmer.
Nein, er ist...
Und er hat ja auch an Torgefahr eingebüßt, seitdem er Stürmer gespielt hat.
Ja, wenn man seine letzte Leverkusen-Saison nimmt, da hat er 16 Tore in der Bundesliga gemacht. Und das Jahr davor, glaube ich, sogar noch mehr. Das habe ich jetzt nicht recherchiert.
Ja, auch nicht. Und ich sehe ihn halt definitiv nicht als Stürmer, als alleinigen Zehner auch oder mit Musiala Doppelzehn auch komplett. Also genau das ist die Position, die beide top begleiten können.
Ja, und das wäre genau der Spieler, den du in dem System brauchst. Er kennt Tuchel aus Chelsea-Zeiten, hat im Champions League gewonnen.
Tuchel ihn aber nicht zum Stürmer gemacht oder hat ihn Stürmer spielen lassen?
Ja, aber in einer noch ein bisschen anderen Rolle mit Timo Werner zusammen und Mason Mount in so einer hybriden Variante. Da musste er noch nicht klare Mittelstürmer spielen. Deswegen, Tuchel hat ja damals Lukaku gehört, um Havertz auf diese Halbposition zu ziehen. Hat alles nicht geklappt aus Gründen, aber das war eigentlich genau der Gedanke. Meine Gedanken dabei sind,
jetzt brauchst du bloß noch einen
Ich brauche noch einen Stürmer und ich brauche erstmal Kai Havertz. Der Stand heute ist dieses Arsenal-London-Gerücht relativ heiß, wobei es mich überrascht, weil er hat ja sehr, sehr viel gemacht. Er war ja bei Ehrenpflaume, er hat, glaube ich, noch irgendwie Sky meine Geschichte gemacht und das klang alles für mich so, als würde er zurück nach Deutschland wollen.
Weil er die ganzen Sachen gemacht hat?
Ja, und auch so wie es er gegeben hat. Also ich habe mir das angeguckt und ich dachte mir so, okay, der wird schon ganz gerne nach Deutschland. Sein Problem ist, seine einzige realistische Option wäre Bayern München.
Ja, na klar. Also ich würde ihn doch bei Dortmund nehmen, aber Gehalt und alles andere, nee.
Ja, und eigentlich wäre er ja auch, also Karriere-Dip ist ein bisschen hart, aber er wäre ja ein typischer Bayern-Transfer, muss man ja auch sagen. Dass man jetzt da reingeht, wo es gerade nicht hundertprozentig bei einem ausländischen Topverein läuft, um dann die Karriere zu revitalisieren für einen guten Preis, wenn du da zwischen 50 und 60 Millionen...
Ja, aber ich glaube auch, dass Arsenal den Zuschlag bekommt.
Könnte ich mir auch vorstellen, auch wenn Arsenal dann wirklich, wirklich den Kader auflädt mit Topspielern. Aber da nächste Woche eher zu. Mein Hauptgedankenproblem ist aber, dass Bayern all-in bei Florian Wirtz ist.
Nächstes Jahr.
Die werden 2024 darauf pushen. Und wenn du jetzt Havertz holst, der ja auch erst 23 ist, baust du damit Wirtz zu. Und das wird Bayern nicht machen. Deswegen werden die nächstes Jahr auf Florian Wirtz gehen, um dann Musiala und Wirtz zu paaren. Was ich mir auch extrem gut vorstellen könnte.
Aber was ist, wenn Xabi Alonso nach der nächsten Saison zu Real Madrid geht und sagt, Florian Wirtz oder nix?
Dann passt er nicht in Reals Spielsystem. Ja, Real wird es aber machen. Also Real macht solche Transfers, wenn ein Trainer sagt, Florian Wirtz oder nix. Dann wird auch das Spielsystem verändert. Ja. Und dann spielen die 4-2-3-1.
Aber das ist ja auch erst nächstes Jahr. Wir befinden uns ja beim Jahr 2023.
Genau, und das war auch eher mein Ausschlusskriterium für Havertz.
Genau, und Bayern hat ja noch einen absoluten Need.
Wir haben noch Choupo-Moting.
Bayern hat einen absoluten Need.
Wir sind mit Choupo-Moting Meister geworden.
Wie viele Tore hat er gemacht?
11, glaube ich. Der war am Ende der Saison relativ viel verletzt. Ja, Bayern hat den Need. Und es gibt da ja so ein paar Kandidaten, die rumwabern. Ich möchte direkt sagen, Kolumuani wäre nicht mein erster Kandidat. Weil
der ist mir zu teuer.
Ja, also für das, was er bis jetzt gezeigt hat, ist er mir zu teuer.
Die Hälfte.
Ja.
Dann will ich ihn holen.
Ja, gehe ich mit. Also für das, was Frankfurt fordert, ist er zu teuer.
50, 60 würde ich machen. Das ist er wert.
Ja, aber 100 sehe ich nach einer wirklich starken Saison in der Top-5-Liga noch nicht.
Nee, absolut nicht.
Und dann ist er auch ein Spieler, der so die Tendenz hat, ein bisschen weiter außen zu spielen, auch mal auf dem linken Flügel auszuweichen. Und es ist nicht der klare Neuner, den Bayern braucht.
Sehe ich genauso.
Deswegen bin ich am Ende bei Dusan Vlahovic. Wieso
nicht Harry Kane?
Ich habe die beiden verglichen. Da kommt raus, dass Harry Kane natürlich der deutlich bessere Spieler ist, der aber auch in seinem Karriere-Zenit ist. Ein kurzer Fun-Fact zu Harry Kane. Er hat seinen Expected XG-Wert, also die Tore, die man meint anhand seiner Chancen, die er macht, um 8,5 outperformed. Also er hat 8,5 mehr Tore effektiv gemacht, als sein XG-Wert war.
Das ist schon nicht schlecht.
Das ist absolut top in Europa.
Wieso möchtest du eher Vlahovic haben?
Weil Vlahovic die realistischere Variante ist. Vlahovic ist auch wieder ein typischer Bayern-Transfer. Vlahovic ist wahrscheinlich ähnlich teuer, wenn nicht sogar günstiger als ein Harry Kane. Jünger, also Vlahovic hat noch Entwicklungspotenzial.
Wie alt ist er? 25, 26?
22.
Was?
Ja, ich glaube, er wird dieses Jahr 23, Jahren 2000.
Nein, der ist so jung.
Ja. Das ist ja das Krasse bei Vlahovic. Ja, also, bei Dusan Vlahovic, der sieht älter aus als ich. So.
Der ist 23.
Ja, er ist ja schon 23 geworden, Jahrgang 2000. Und ich denke mir mal so, also, Bro, so, ich werde bald 32 und du siehst älter aus. So, wie kann das sein?
Gut, der ist auch 1,90.
Ja, wahrscheinlich ist es die Statur und ich bin nur 1,50. Aber du weißt, was ich meine. Was mir Hoffnung bei Vlahovic gibt, also ich habe mir seine Juve-Saison jetzt angeguckt und also die Stats im Top-8-Vergleich sind desaströs, das muss man ehrlicherweise sagen. Was mir ein bisschen Hoffnung gibt, ist seine Pass-Completion, weil die ist tatsächlich besser als die von Harry Kane. Also bei Vlahovic kommen im Schnitt knapp über 2% mehr Pässe an als bei Kane.
2% ist ja nicht so viel.
Das stimmt, aber Vlahovic hat erstmal keine Einbindung ins Juve-Spiel und Vlahovic hat auch keine Abnehmer für die Bälle, die er bei Bayern aber hätte.
Ja.
So, einmal das. Dann habe ich mir seine Torrent-Saison davor angeguckt. Da ist er in den Top 11% der Non-Penalty-Goals in den Top 8 liegen. Dann ist er in den Top 20% bei Touches im 16er. Und in den Top 27% bei Progressive Pass Received. Das ist alles schon eine ganz andere Hausnummer. Und er hat seine Pass Completion zum Vergleich von seiner Florenz-Saison 21-22 zu Juve 22-23 um knapp 4% gesteigert. Das klingt nicht so viel, aber wenn ich in einem System, wo ich überhaupt nicht eingebunden bin und überhaupt einfach gar nicht die Korridore habe, Pässe zu spielen, mehr Pässe anbringe, dann zeigt das, dass da das Potenzial ist, dass ich mich dahin entwickeln kann, dass ich ein mitspielender Neuner werden kann. Und die Hoffnung habe ich bei Vlahovic ein bisschen. Dass der in der Bundesliga 20 Tore machen kann, ist klar.
Ja, und was meinst du, was will Juve für den haben? Oder was gibt Bayern für ihn aus?
60 Millionen?
Meinst du, das lässt Juve mit sich machen?
Ja, erstmal brauchen die Geld wegen Financial Fairplay. Dann haben die einfach sehr, sehr gute Geschäftsbeziehungen mit Bayern.
Karl-Heinz.
Karl-Heinz, genau. Bayern hat den Vorteil, dass sie relativ direkt auch große Mengen Geld zahlen können und nicht irgendwie.
Ja, also sofort, nicht gestückelt auf 20 Jahre.
Ja, genau. Die sind nicht wie Barcelona. Wir hätten gerne den Spieler. Wir zahlen auch 90 Millionen.
Aber in 5
aber
Jahren.
Wir zahlen 8,5 Millionen die nächsten 12 Jahre so ungefähr. Ja, und das macht Bayern eben nicht. Da hast du in 2-3 Jahren ein ganzes Geld zusammen.
Und so viel Tafelsilber?
Hat Juve nicht. Es gibt noch einen interessanten anderen Namen bei Juve. Und das ist Federico Chiesa. Der wäre so ein Halbraum-Flügelspieler für mich. Auch bei Bayern, weil der wird super reinpassen. Dann müssten aber wirklich 2 Leute weg. Ist nur so ein unbegründeter Gedanke von mir. Also ich bleib dann bei Dusan Vlahovic. Ich wünsche mir Musiala und Havertz dahinter und das wäre meine erste Bayern-Elf. Kyle Walker drin hat, die Konrad Leimer drin hat, die Kai Havertz oder Leroy Sané drin hat und Dusan Vlahovic.
Ja, du wolltest sowas sagen.
Ich habe jetzt auf deine Einschätzung dieser ersten Elf gewartet. Dann, weil also sonst wäre ich noch auf die politische Problematik, die Dusan Vlahovic mitbringt, gekommen.
Welche politische Problematik?
Ja, dem wird ja so ein bisschen angelastet, so leicht rechte Tendenzen zu haben. Was er auch schon öffentlich gezeigt und bekundet hat mit bestimmten Grußformeln aus dem alten Jugoslawien und Flaggen, die heutzutage nicht mehr erwünscht sind in den Ländern.
Okay, dann passt er eher zu Lazio Rom und zu Paolo Di Canio.
Paolo Di Canio, ja. Überragender Fußballer, aber ganz, ganz schwieriges Gedankengut, ja.
Ja, das don't know, weiß ich nicht. Aber
ist auch ehrlicherweise, das wabert so ein bisschen als Gerücht durchs Internet, ist so halb bestätigt. Ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen.
Denkst du, das ist ein Faktor?
Ich glaube, so wie das im Moment publik ist und was es da gibt, eher ein Untergeordneter. Also etwas, was man noch richten könnte bei Bayern. Ja, okay, das klingt falsch, ne? Okay. Ja, aber was, ja, wo man das vielleicht noch so hinbekommt. Ne?
Also, aber kommen wir dann zu deiner Wunsch-Aufstellung, mal, sag ich mal, ohne Havertz, wo ich den schon zu 80% beim FC Arsenal sehe, und dann mit Leroy Sané, ist das schon eine starke Mannschaft? Wo ich den Knackpunkt sehe, ist im Zentrum, was vielleicht nicht ganz auf Anhieb funktionieren kann oder wird, weil ich weiß nicht, wie sehr Tuchel auf Leimer steht.
Schwer zu sagen, weil es ist ein ganz klarer Nagelsmann-Transfer. Also Konrad Leimer hat den Vertrag unterschrieben, als Julian Nagelsmann noch Trainer war.
Sieht man ja auf den Bildern.
Ja, deswegen kam ich drauf.
Ja, das ist eine Frage. Und Innenverteidigung, Kyle Walker, weiß ich nicht.
Ich finde es einen charmanten Gedanken. Und der wird da ein bisschen Ordnung, klare Struktur reinbringen. Aber der ist auch inzwischen im Alter ein bisschen verletzungsanfällig. Also der macht keine 34 Spiele. So ehrlich muss man auch sein.
So, was vorne mit Vlahovic und Musiala und Sané dann, das wäre sehr, sehr gut. Auch die Außen mit Davis oder Guerrero und mit Masari auf der rechten Seite, das ist schon gut. Das ist schon nicht schlecht. Da werden wohl trotzdem aber leider nur ein zweiter Platz hinausspringen in der Liga.
Schauen wir mal. Also der Transfersommer fängt ja gerade erst an und ich bin mir sicher, dass Bayern gerade jetzt mit Rummenigge und Hoeneß wieder mit mehr Einfluss, die werden noch einen Überraschungstransfer, mit dem wir alle noch nicht rechnen, aus dem Hut zaubern, wie sie es immer machen. Am Ende spielt Toni Kroos wieder für Bayern München oder so. Also es wird nicht passieren, ne? Weil kann ich alle beruhigen. Toni Kroos wird nie wieder für Bayern München auflaufen.
Nee.
Dafür, aber irgendwie sowas. Na, am Ende spielt N'Golo Kanté immer für Bayern oder so, nicht in Saudi-Arabien.
Ist ja schon in Saudi-Arabien.
Ja, aber ich wollte den Rahmen ein bisschen abstecken. Zum Beispiel, wäre auch nicht komplett utopisch. Nicolò Barella wäre ein ganz interessanter Mann, der aber auch wieder einen Tick zu offensiv ist. Glaube ich auch nicht. Der ist aber auch. Es gibt ja auch dieses Newcastle-Gerücht. Nächste Woche.
Ich wollte sagen, lass uns Bayern und jetzt auch abhaken und wir haben ja auch noch so
den Rest der Bundesliga.
Wir haben jetzt eine Stunde noch 16 andere Vereine in der Bundesliga. Ja. Komischerweise. Ja. Komischerweise.
Davon sind 6 bis 8 nicht so wichtig. Aber ich habe trotzdem mir mal die Mühe gemacht, die Entwicklung der anderen Top-Vereine aufzuschreiben. Jetzt die erste Frage: Sind wir uns mit der Definition der anderen Top-Vereine überhaupt einig? Weil bei mir haben besonderes Augenmerk Leipzig, Union Berlin, Leverkusen und Frankfurt bekommen.
Leipzig Top-Verein ja, Leverkusen Top-Verein ja, Union und Frankfurt. Frankfurt, Union so, ja, jein.
Die schwanken da so ein bisschen zwischen.
Ja, genau, die sind noch nicht ganz da.
Also die sind nicht flashy genug, aber die Berechtigung.
Flashy.
Ja, aber die Berechtigung nach dem, was sie die letzten Jahre an Ergebnissen erzielt haben, haben sie.
Theoretisch ja. Sie müssen es bloß die nächsten Jahre noch beweisen. Weil dann irgendwo finden wir dann auch der SC Freiburg.
Ja, gebe ich dir recht. Aber Freiburg ist für solche Themen, finde ich, einfach nicht so interessant, weil die einfach ruhig, seriös, strukturiert und mit gutem Scouting arbeiten und die holen Spieler, also die holen dann Beispiel einen Franzosen von Racing Straßburg aus der zweiten französischen Liga für 300.000 Euro. In der ersten Saison bemerkst du ihn nicht, in der zweiten Saison ist er Stammspieler und du fragst dich, wo kommt der eigentlich her? Und das so arbeitet Freiburg und das seit Jahren ruhig und seriös.
Ja, ich glaube auch, wenn ich einfach mal jetzt da so bei Transfermarkt reinbringe in die was ist das denn hier? Transfers kommen Saison. Kevin Schade wird jetzt der gekauft.
Ja, aber der hat 25 Millionen gebracht.
Ja. Kevin Schlotterbeck kommt zurück, Lino Tempelmann kommt zurück, Nishan Burkhardt kommt zurück. Das war's da schon. Flecken haut ab. Dafür ist ja der aus der zweiten Mannschaft.
Genau, und Florian Müller als Backup wahrscheinlich aus Stuttgart.
Ja, und
deswegen, Freiburg ist da nicht so relevant, weil die einfach seriös und gut arbeiten.
Ja, ich weiß auch nicht, ob da noch so viel kommt.
Könnte ich mir vorstellen, dass da gar nichts mehr kommt.
Ja, vielleicht kommen dann so ein, zwei Transfers, so perspektivisch, die nicht unbedingt jetzt zünden müssen, aber halt als weitere Ergänzung für die Breite des Kaders, das kann ich mir halt vorstellen.
Ja, genau, das sind diese 300.000 Euro Franzosen aus der zweiten Liga.
Ja, ich sehe hier nochmal zwei Sachen. Zwei Spieler, wo laut Transfermarkt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist. Junior Adamu von RB Salzburg und Drew Murray von wo spielt der? Oakland Roots, 17 Jahre alt.
Okay, da die beide wahrscheinlich nach Freiburg gehen, sind das Spieler, die mir aktuell nichts sagen, ja. Aber ich freue mich drauf, die kennenzulernen.
Ja, ich auch. Aber kommen wir zu deinen vorbereiteten Top-Clubs.
Ja, Leipzig sind mehr Fragezeichen, als man denkt.
Auch da, auch so Ende der Saison denkst du, ja, keine Bewegung, aber auch da kommt Bewegung rein.
Kunku ja, aber wann, genau, Leimer, aber wann ist ein Kunku
offiziell weg?
Ja, wann wird ein Kunku
offiziell? Also Sobeschlei, sehr wahrscheinlich Frage. Weg.
Dafür, dass es seit einem halben, dreiviertel Jahr feststehen soll, hat noch keiner was gesagt. Und an seiner Stelle auch richtig großer Fehler, zu Chelsea zu gehen.
Das ist einfach, der muss doch dann jetzt irgendwo in Leipzig oder jetzt wahrscheinlich in der Transferpause oder in Sommerpause irgendwo in Frankreich hängen und dann sagen so, scheiße, ich habe da schon unterschrieben.
An seiner Stelle würde ich beten, dass es ein Vorvertrag ist und dass sie das noch nicht offiziell verkündet haben, weil das Ding gerade extrem wackelt.
Ja.
Weil Bayern sucht einen Halbraumzehner mit Offensivpotenzial. Ne? So, weil das wäre so der Markt, den ich für Nkunku sehe, weil in Leipzig sehe ich ihn nicht mehr. Denn wie du sagst, Leimer weg, Szoboszlai.
Sehr wahrscheinlich weg. André Silva wäre auch weg.
Hab ich mir auch aufgeschrieben, genau. Das ist auch, also für die es gibt Bundesligisten, für die ist der ein spannender Spieler. Bei Leipzig hat es nochmal gar nicht funktioniert, muss man ehrlich sagen. Nee. Ich bin eigentlich finde ich André Silva immer gut, damals auch bei Milan schon, beziehungsweise bei Porto und dann ist er für viel Geld zu Milan. Frankfurt-Rückkehr, wenn Kolumuani geht?
Maybe.
Also ist noch nicht so offiziell, aber finde ich charmant. Dann auf der Com-Seite Fabio Carvalho von Liverpool.
Ist er fix?
Noch nicht.
Aber es gibt Liverpool harte Gerüchte, oder wie?
Ja, Liverpool will wahrscheinlich nur abgeben mit Rückkaufoptionen. Weil es eben sehr talentierter Spieler ist, der letzte Saison auch schon gut ein paar Minuten gesehen hat bei Klopp. Dann Openda von Lens,
ne? Ja.
Ja, als ein Kunku-Nachfolger. Also bei Leipzig auch ein bisschen Bewegung. Dann kam heute auf David Raum, vielleicht zu haben. Aber er möchte ihn nicht weg.
Vielleicht zu haben, wer will ihn denn haben?
Das ist eben, glaube ich, David Raums Problem. Deswegen möchte er auch nicht weg. Und ich glaube, der Vertrag ist gut.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass er sehr, sehr gut ist.
Deswegen Leipzig ist auch wieder so ein bisschen Umbruch. Leipzig hat eigentlich jedes zweite Jahr so ein, ich nenne das mal Premium-Umbruch.
Ja, wirklich Premium-Umbruch, weil die...
Also die verlieren immer ihre Top-Spieler und holen dann dafür neue Leute für viel Geld. Weil Šeško von...
Ja, stimmt, ja.
Salzburg ist ja schon fix als Stürmer. Der 20, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich mir auch nochmal separat rausgeschrieben, kommen wir noch zu. Dann Seiwald, auch von Salzburg, als Leimer-Nachfolger ist auch schon fix. Also da sind schon 50 Millionen im Markt, die Leipzig ausgegeben hat, die man gar nicht bemerkt hat.
Stimmt, Šeško und Seiwald, ja.
Ja, also ich glaube insgesamt, es sind 45, also 25 und 20.
44, also beide zusammen?
Ja.
So. Angelinho kommt ja auch zurück. Kraus auch. Hugo Novoa und Elax Moriba.
Ja, Tom Kraus wird wahrscheinlich gehen. Den habe ich ein bisschen später noch. Aber also Leipzig wird nächste Saison einen sehr guten Kader Richtung Champions League wieder auf die Beine stellen. Und auch mit zwei, drei Spielern, die verwerflicherweise in Leipzig spielen. Aber auf einen Openda und einen Cesco würde ich mich sehr freuen.
Ja.
So, eins rein fußballerisch.
Wollen wir zum nächsten?
Ja, ich würde dann direkt weiter zu Union Berlin, dem nächsten Champions League Club. Weil die müssen sich ready machen für die Champions League.
Stimmt. Was meinst du, wie ready sind sie aktuell?
Gar nicht, meiner Meinung nach.
Nee, das ist doch
Also, ich
nicht.
weiß nicht, also, dem ist Alex Kral geholt, was ich einen guten Transfer finde für Union.
Ja.
Aber bis jetzt ist es auch das und die sind gerade dabei, erstmal so ein paar Altlasten loszuwerden. Puchat oder Puchasz, der polnische Außenverteidiger von Drongelen, Öztunali, Baumgartl, Michel hat heute in Augsburg unterschrieben.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ich sehe auch Geraldo Becker nächstes Jahr nicht bei Union spielen. Also dem traue ich einen Markt in England zu.
Weil, okay, ja, okay.
Also wenn da jemand 15, 20 Millionen hinlegt, dann verkauft Union den.
Ja, würde ich aber auch machen.
Ja, gibt's Duxch, wird ja schon länger gehandelt bei Union. Sehe ich jetzt aber auch nicht als Champions League-Stürmer. Ich würde an Unions Stelle aber auch nicht meinen absoluten Fokus darauf legen,
Nee,
Champions
würde ich auch
League
nicht
Ready
machen.
Spieler zu haben, sondern einfach einen Kader zu haben, der nächstes Jahr wieder ums internationale Geschäft mitspielen kann.
Genau, mindestens Euroleague, also oder Conference League, so dass du international dabei bist.
Ja, Top 7.
Ja, genau.
Und da sollten sie hin. Und dann finde ich so Namen wie Duxch und ein Gangkampf von Hertha auch schon wieder gar nicht so schlecht.
Was sagt ihr zu Mikkel Kaufmann?
Ah, schwierig. Der hat mich bis jetzt noch nicht so überzeugt. Also beim HSV nicht. Bei Karlsruhe hat er, glaube ich, 9 Tore gemacht oder 11. Ich habe es nicht genau im Kopf. Ich ahne so ein bisschen,
Dass er komplett durch die Decke geht.
ja, dass das so ein Unionsspieler ist, der am Ende irgendwie 12 Bundesliga-Tore macht. Und
Genau,
ich
dann
frage
denkst
sich, wo kommen
du,
die her?
genau, dann denkst du so, wieso, erstmal, wieso darf er das spielen? Wieso darf er theoretisch in der Saison Champions League spielen? Und dann knallt er dir da 12 Dinger in der Saison rein.
Ja, genau so ein Spieler. Das
Ein
ist mein.
typischer Union-Transfer.
Ja, das ist mein Nummer 1 Spieler für den Call wirklich Kaufmann. Deswegen Union wird, glaube ich, noch viel, viel Arbeit haben. Die werden es aber auch wieder schaffen. Zwei, drei. Na, Kral würde ich schon einrechnen, aber noch ein oder zwei interessante Leute zu holen.
Hast du da die Gerüchteküche mal durchstöbert und gesagt, der Spieler könnte es werden? Also ich habe auch gelesen, dass Robin Gosens ein Gerücht ist zur Union.
Habe ich auch gelesen, habe ich mit reingenommen, finde ich aber nicht so heiß und nicht so realistisch. Also der wird schon bei Inter Mailand bleiben. So, weil Inter auch keine Tendenz hat gezeigt, den abzugeben. Er ist zwar kein umstrittener Stammspieler, aber er kriegt seine Minuten. Und Inter war im Champions League-Finale, spielt nächstes Jahr auch wieder Champions League. Gosens ist, glaube ich, ganz gut aufgehoben bei Inter gerade.
Was sagst du zu Cecilio Dest?
Könnte ich mir eher vorstellen. Die haben es mit Jogo Leite gemacht, der auch als relativ großes Talent gilt und galt, der ist ja noch sehr jung. Dann so einen kleinen Dip hatte, der jetzt für 7,5 Millionen fest zur Union geht. Wäre ein guter Schritt für Serginho Dest, weil er ist bei Barca gescheitert, er ist bei Milan gescheitert.
Sechs Spiele Champions League schon mal sicher?
Ja, also er hat erstmal einen guten Ort, um sich zu präsentieren. Und zweitens ist es auch ein Spieler, der im System von Union wieder gut funktioniert als Schienenspieler.
Ja, würde ich spannend finden, den Transfer.
Ansonsten habe ich alle ehrlicherweise genannt, die ich mir rausgeschrieben habe. Weil Union auch so ein Umfeld ist, wo wirklich drei, vier, fünf Spieler rauskommen können, wo du nicht mit rechnest.
Ja, oder die ziehen vor irgendwas aus der zweiten Mannschaft einen hoch oder aus der zweiten Liga holen sie einen, keine Ahnung.
Ja, deswegen Union schwierig. Hast du noch was zu Union?
Nee.
Dann würde ich weitergehen zu Leverkusen und da muss ich einen kurzen Zwischenschritt machen, weil wenn ich dir jetzt sage, dass Leverkusen einen Spieler verpflichtet hat, der auf seiner Position in den Top 1% bei Assists, Top 1% bei Expected Assists, Top 1% bei Scorern ist, Top 4% bei Shot Creation, Top 1% in gespielten Pässen und in den Top 8% bei progressiven Pässen und am allerspannendsten in den Top 1% der progressiven Pass Receptions ist, Würdest du glauben, dass ein Spieler, der solche Werte in den Top 8 Wettbewerben in Europa erzielt, ablösefrei nach Leverkusen wechselt?
Nein, aber es macht der Alejandro Grimaldo.
Ja, und ehrlicherweise relativ geräuschlos. Also
das war ja schon relativ früh fix.
Also im März gab es schon die ersten.
Februar, März oder sowas,
ja,
ich meine.
Ja, ja. Und ich habe mir diese Stats angeguckt, weil ich den auf meinem Scouting Report für interessante Spiele hatte. Und mein Tool, was ich benutze, FBref, vergleicht halt die Top 5 Ligen plus die europäischen Wettbewerbe. Champions League, Europa League, Conference League. Und der könnte ein absoluter Steal sein. Und ich frage mich, wie Leverkusen den bekommen konnte. Weil es gibt mindestens 3 Vereine, die ich höher ranke, die genau so einen Spieler brauchen und die eine Vakanz auf der linken Schiene haben. Und wie man den so übersehen konnte, finde ich Wahnsinn. Also freue ich mich extrem drauf. Den wollte ich einmal ganz kurz rausheben.
Ja, es ist der wird, glaube ich, ein Unterschiedsspieler werden. Aber das ist irgendwie so ein bisschen so ein Transfer wie Jérémy Frimpong.
Gleich das nächste Thema. Wenn Leverkusen es schaffen sollte, Frimpong zu halten und ich mir eine Schiene links mit Grimaldo und rechts mit Frimpong vorstelle, dann spielt Leverkusen nächstes Jahr um den Europa-League-Titel und kommt sicher in die Champions League.
Auch wenn Frimpong nicht da ist, glaube ich, dass die sicher in der Champions League spielen.
Ja, also das glaube ich auch, aber dann ist es schon. Also weil Leverkusen als Verein selber, als Institution ist mir relativ gleich, aber was die an spannendem Spielermaterial haben nächstes Jahr, Stand jetzt, finde ich extrem spannend. Und das dann kombiniert mit Xabi Alonso als Trainer, also da ist sehr, sehr viel Potenzial.
Meinst du Frimpong und Diaby bleiben?
Also wenn du mich jetzt so nach meiner persönlichen Tendenz fragst, könnte ich mir sogar vorstellen, dass beide gehen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Diaby geht. Vielleicht bleibt Frimpong, aber Diaby wird wahrscheinlich.
Ich glaube, dass beide gehen.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, wenn es da den richtigen Markt gibt.
Also ich kann mir vorstellen, dass.
Sind halt beide Spieler, die nach England passen.
Ja, genau. Ich glaube, so vielleicht Diaby, Arsenal, Newcastle.
Ja, wenn Newcastle. Newcastle würde ich sehr, sehr spannend finden.
Und Frimpong.
Manu.
Ja,
Manu ist ja schon Hauptkandidat. Und auch wieder Arsenal, wobei die ja mit so einer hybriden Viererkette spielen und Ben White als eigentlich gelernter Innenverteidiger da Rechtsverteidiger spielt.
Ja, aber ich glaube schon, dass beide nächste Saison nicht mehr bei. Ich hab mich schon gewundert, dass Diaby letztes Jahr nicht schon gewechselt ist.
Stimmt. Aber deswegen mal gucken. Es wäre sehr, sehr spannend. Und dann eben noch meine Frage, die darauf anschließt. Was wird aus Patrick Schick? Bleibt Patrick Schick?
Wieso nicht?
Weil er diese Saison, also letzte Saison, relativ viel verletzt war, wenig Impact hat. Ich glaube, er hat nur 4 Tore gemacht. Und wahrscheinlich hast du dieses Jahr nochmal den Markt, wo er ein bisschen Ablöse generiert. Und wenn er noch so eine Saison spielt, ist der Markt, glaube ich, hinüber.
Das kann sein, ja, dass der Markt dann hinüber ist. Aber ich weiß nicht, wie lange der Vertrag hat. Vertrag ist bei 27 Vertrag.
Ja, der hat vorletzte Saison verlängert.
Also ich würde den behalten.
Ich aus der Tendenz auch, weil du, glaube ich, mit einem klaren Mittelstürmer und mit einem Grimaldo da wirklich jemanden hast, der dir einen extremen Impact bringt. Weil der eben einmal nach vorne stark ist und in Progressive Passing fallen ja auch Flanken mit rein. Und da ist er auch in den Top 8%. Ich weiß nicht, ob ich das eben gesagt hatte. Aber der ist der Spieler, der wirklich der sein könnte, der das liefert, was Schick braucht, um Tore zu schießen.
Ja, definitiv.
Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen. Ansonsten noch ein anderer relativ heißer Name bei Leverkusen schon seit längerem ist Granit Xhaka.
Ja, der ist ja schon fix.
So gut wie, ne? Also ist, glaube ich, nicht offiziell verkündet, aber...
Ist er noch nicht offiziell verkündet?
Okay, ja, aber ja, das ist ja eigentlich schon... ein guter Transfer ist.
Ja, ja, das passt als Ergänzung oder Ersatz. Ja gut, Ersatz ist es nicht. Er ist nicht der gleiche Spielertyp wie Demirbay, weil Demirbay ist ja, wird der Vertrag nicht verlängert?
Genau, also zentral wird es einen Umbruch bei Leverkusen geben. Ne? Demirbay hat noch ein Jahr Vertrag. Wirst du jetzt noch verkauft werden? Amiri geht, Arangis geht.
Der ist, da haben sie den Vertrag ja schon aufgelöst, das löst im März oder so.
Ja, stimmt. Also Arangis ist offiziell schon weg.
Aber
Und
Demir
deswegen
bei der Vertrag.
müsst du bis 24 Vertrag haben.
Stimmt, aber kann gehen.
Ja, genau. Da, also Leverkusen wird ihm keine Steine in den Weg
Und
legen.
genau das gleiche bei Amiri auch, oder?
Ja.
Der kann doch auch gehen, ne?
Genau. Bellarabi geht zum Beispiel, auch eine Leverkusen-Ikone.
Ja. Wo geht er hin? Weißt du das?
Nee, steht glaube ich auch noch nicht fest. Hat noch keinen neuen Verein. Hudson Udoi wird nicht fest verpflichtet. Aus Gründen
Komisch.
haben wir drüber gesprochen. Robert Andrich erholt sich noch von seinem Mittelfußbruch. Ich kann mir aber in dem, wie Leverkusen spielen will, ein Zentrum aus Xhaka und Andrich sehr gut vorstellen.
Ja, ein starkes, also ein präsentes, körperlich präsentes Zentrum.
Willst du sagen, die sind für eine gelbe Karte gut?
Auch vielleicht gelb-rote.
Könnt ihr vorstellen. Also einer meiner Cold Takes für die Saisonprognose in 4 bis 6 Wochen wird, die werden beide mindestens eine Gelbsperre absitzen.
Ja, safe.
Eher zwei. Eher zwei.
Ne, Andrich eher nicht, eher Schaka.
Ja. Also, sagen
Schaka
wir mal,
kriegt auch mindestens
Combined.
eine rote. Also glattrot.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also sagen wir mal, die werden Combined drei Strafen durch Karten haben. Also sie werden beide mindestens ein Spiel durch Gelbsperre verpassen. Und Chaka wird sich noch eine gelb-rote oder rote abholen.
Definitiv.
Da haben wir das auch geklärt. Aber was sagst du zu Leverkusen? Was da passiert?
Ja, also wenn Derby und Frimpong gehen, müssen sie sich Ersatz holen. Gerade für die, also für beide.
Gerade für Diaby nochmal.
Ja. Und für Frimpong, dann wird es für die nochmal kritisch.
Aber wenn die jetzt theoretisch beide bleiben, dann hat Leverkusen schon eine bockstarke Mannschaft.
Dann wird es wild.
Dann würde ich mir
Dann.
an Dortmund Stelle Gedanken um Platz 2 machen.
Wieso? Ich würde mich, würde mir an Bayern Stelle Gedanken um Platz 2 machen.
Ja, die Sorge müssen wir, glaube
Muss
ich,
ich vielleicht sogar
nicht
mit
haben.
Platz 3 anfreunden, jetzt schon.
Ja, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall interessant. Dann, also ich würde weiter zu Frankfurt gehen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, weil da ist, glaube ich, ein bisschen mehr los.
Da ist richtig was los. Da hat der gute Herr
Krösche?
Rösche ordentlich was zu tun.
Erstmal verliert er zwei absolute Stammspieler mit Kamada und Ndicka.
Und Muani?
Denke ich auch, aber könnte
Und
ich mir auch
Lindström?
vorstellen.
Also.
Lindström, da war Leipzig ja schon mal heißer.
Wie bitte?
Da war Leipzig ja schon mal heißer, aber ist jetzt anscheinend wieder ein bisschen abgekühlt. Ich habe da jetzt seit
Lindström?
zwei, ja?
Soll er nicht? Also
Ich habe da jetzt seit 2 Wochen nichts mehr von gehört.
ich auch nicht, aber für mich ist das so ein Ding, der ist schon. Im Kopf ist er schon weg.
Ja, bei
Vorhin steht
mir
er
auch.
nicht, aber der ist schon weg. Und Djibril Sow geht auch.
Ja, aber der hat nur noch ein Jahr Vertrag.
Und er will nicht verlängern.
Nee, deswegen wird man den wahrscheinlich für eine niedrige zweistellige Ablöse verkaufen. Auch wieder
Genau.
klassisches Ziel England. Arsenal soll man dran gewesen sein. Bei dem, was Arsenal gewillt ist zu tun auf dem Transfermarkt, sehe ich ihn so da nicht mehr in den Plänen, muss ich dir ehrlich sagen.
Sehe eher bei Villa oder West Ham.
Mein Call ist Brighton, weil die Caicedo verkaufen.
Ja, aber die haben jetzt ja auch Moderhut.
Den sehe ich eher als Achter, als Sechser. Und so sehe ich eher Sechser. Dann muss Herr Krösche noch Kolomoani zu viel Geld machen.
Ja, meinst du, dass die, wenn sie nicht das entsprechende Angebot bekommen, also werden sie von ihrer Summe abweichen?
Nein, müssen sie ja nicht. Kolomoani hat ja für 5 Jahre unterschrieben letztes Jahr.
Was macht das mit dem Spieler, Kolomoani? Was ist, wenn er sagt, er möchte weg?
Hat er aber, glaube ich, offiziell noch nicht, ne? Er hat offiziell noch nicht gesagt, dass er zwingend weg möchte.
Uh-uh.
Ich könnte mir vorstellen, also er ist ja erst ein Jahr da. Da würde ich einfach aus verhandlungstechnischer Sicht von Frankfurt auf die 100 Millionen bestehen. Ich würde, weil Kolo Muani hat einen relativ moderaten Vertrag letztes Jahr unterschrieben, das ist bekannt. Ich würde die Bezüge deutlich erhöhen. und dann auf jeden Fall nochmal ein Jahr reingehen. Weil du spielst international, war nur Conference League, aber wo ich Schalke, genau, wo ich Schalke, ne? Wo ich Frankfurt eine gute Rolle zutraue. Du kannst dich wieder gut in der Bundesliga positionieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kolo Muani's Marktwert nächstes Jahr sinkt, ist relativ gering. Er kann nochmal eine sehr gute Saison spielen, eine gute Rolle in Frankfurt. Und dann könnte man sich wahrscheinlich darauf einigen, dass er nächstes Jahr für 80, 85, 90 Millionen geht. Dann gibt es, glaube ich, auch einen größeren Markt für ihn, weil jetzt ist er auch ein relativ großes Spekulationsobjekt, weil er erst eine gute Saison in der Top-5-Liga gespielt hat. Ja, ich habe auch gesagt, er war bei Nord nicht schlecht, aber er hat jetzt erst bewiesen, dass er es kann. Und er ist auch schon 25 und hat ja 7 Champions League-Spiele gemacht. Also als absoluter Top-Verein hätte ich gerne noch eine Saison mehr als Nachweis on the books, damit ich 80 Millionen für den bezahle.
Ja, also 100 Millionen, was ich auch vorhin schon gesagt habe, 500 Millionen jetzt an Bayern-Stelle wäre mir zu viel, zu teuer. Da,
Ja, würde ich
na,
ihn noch nicht
50,
machen.
60 wäre okay, wobei das auch schon viel, viel cooler ist. Und an seiner Stelle, du musst ja schon bei Frankfurt bleiben. Weil, das heißt, muss, weil du bei Bayern würde eine gute Rolle spielen.
Könnte ich mir auch vorstellen.
PSG war auch meiner Verlosung, aber PSG wird auch keine 100 Millionen für Kolomoani ausgeben.
Außer Sportdirektor Mbappé fordert. Aber da Mbappé andere Forderungen an PSG stellt,
Ja.
die sich mir schon mit seinem Abschied beschäftigen, glaube ich, dass dieser Push, der ja zwischenzeitlich mal medial berichtet wurde, ein bisschen abgenommen hat von Mbappé in Richtung, ich möchte gerne, dass Kolo Muani verpflichtet wird.
Ja.
Und PSG traue ich so einen geisteskranken Move zu, dass sie 160 Millionen für Osimhen bezahlen.
Ja.
Nächste Woche.
Ja, und daher, so also, glaube ich, also wäre es für ihn schon sinnvoll zu bleiben. Die Frage ist halt, wie er nächste Saison performt, wie das Spielsystem Dino Topmöller ist.
Stimmt,
Was
das ist
wird er
auch noch ein
spielen?
Faktor. Und es ist Dino Topmöllers erste Trainerstation in der Bundesliga. Ja, nicht als Chefcoach. Er ist dreimal luxemburgischer Meister geworden, 2016 bis 2019.
Okay.
Aber das ist jetzt nicht so die Referenz, die mir sagt, der wird in der Bundesliga mit Frankfurt die Champions League angreifen.
Und es ist auch die Frage, was du dann nachher im Mittelfeld hast. Wenn ein Lindström geht, wenn ein Kamada geht, wenn ein Zoo geht. Das ist geführte Stamm-Mittelfeld. Wenn Rode mal vielleicht, also nicht fit war, also wenn.
Ja, aber Rode, der ist ja körperlich so angeschlagen, da wurde er jetzt schon über ein Karriereende spekuliert. Also der hat keine 4 Jahre mehr im Tank. Also der hat wahrscheinlich nächstes Jahr nur 20 Bundesligaspiele mit Krampf drin.
Eher genau mit Krampf.
Und deswegen der Hugo Larsson finde ich interessant, den sie holen.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade daran hinaus, was dass Frankfurt ja sich ja schon teilweise verstärkt hat. Als Innenverteidiger haben sie sich Willian Pacho geholt.
Ja, finde ich einen sehr interessanten Mann von Royal
Sie haben
Antwerpen.
sich Hugo Larsson geholt von Malmö.
Auch sehr, sehr interessanter Mann.
Aber das sind auch so, ist die Frage, wie sie einschlagen.
Ja, sie haben im Winter schon hier Aronson geholt, den jüngeren Bruder von dem Leeds Aronson, genau, Paxton Aronson. Der könnte auch als offensiver Halbzehner sehr interessant werden. Dann Robin.
Omar Mahmoud.
Ja, stimmt.
Also wenn die, also je nachdem, was für ein System die spielen, ob sie sag ich mal, 3-4-3 spielen mit zwei Zehnern und so, ne? Und zwei Achtern, Sechsern.
Wobei als neuer Trainer ein Erfolgssystem radikal zu verändern, ist sehr mutig. Würde ich nicht machen an Dino Topmöller Stelle.
Natürlich. Ist aber die Frage, was so gewünscht wird von ihm oder was er.
Was er sich auch vorstellt, was für
Ja,
eine
genau.
Spielidee er hat, weil die kenne ich
Ja,
ehrlich
ich
gesagt
weiß das
nicht.
auch nicht.
Also ich kenne Dino Topmöller Spielidee nicht.
Nee. Ist sie vielleicht ähnlich zu Julian Nagelsmann?
Ich glaube schon, dass das eine gewisse Verwandtschaft geben wird, weil sonst wäre er nicht der Co-Trainer in Leipzig und in München gewesen von Nagelsmann. Aber es gibt ehrlicherweise, ich habe mir nichts angeguckt und es wird wahrscheinlich auch relativ wenig Scouting-Tape geben von Dino Topmöllers Zeit in Luxemburg. So ehrlich muss man sein. Ansonsten Robin Koch ist noch in der Verlosung als ein dicker Nachfolger, weil er wahrscheinlich mit Leeds nicht in die zweite Liga gehen möchte. Würde ich einen sehr guten Transfer für Frankfurt finden.
Ich auch, weil sie ihn auch, denke ich mal, verhältnismäßig günstig bekommen.
zu auf jeden Fall einer, ich würde mal sagen, hohe einstellige Summe. Also wahrscheinlich würde ich sagen, zwischen 9 und 11 Millionen. Und das ist was, was Frankfurt riskieren würde. Und dann habe ich noch einen Namen auf der Liste fürs Mittelfeld.
Ziel?
Ja, Skiri von Köln.
Ja.
Der wird einfach super nach Frankfurt passen.
Wäre der ideale Satz für Cipri Zo.
Der ist sogar besser als Zo. Der ist ablösefrei, der kennt die Bundesliga. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass der fast ein Regal zu hoch für Frankfurt ist.
Was meinst du, Regal zu hoch?
Also, dass da ein Verein kommt mit ein bisschen mehr Finanzkraft und Strahlkraft, dass Frankfurt da nicht reinkommt. Mich wundert es eh, dass er noch auf dem Markt ist. So?
Ja.
Weil er ist ja ablösefrei und er bleibt nicht in Köln. Aber den würde ich schon sehr, sehr gerne in Frankfurt sehen, weil der wird, glaube ich, richtig gut nach Frankfurt passen. Und mein anderer Name ist Tom Kraus.
Stimmt.
Weil der hat für mich keine Zukunft in Leipzig, weil ich glaube, Leipzig auch die Tendenz hat, ihn gern verkaufen zu wollen.
Dafür ist er zu
schlecht. Ja, oder beziehungsweise
noch nicht weit genug.
Und deswegen, glaube ich, ist Leipzig gewillt, da die 4, 5, 6 Millionen, die sie für ihn kassieren können, mitzunehmen.
Ja.
Da habe ich Frankfurt in der Verlosung und Gladbach mit Tom Kraus.
Ja, ich würde ihn eher nach, an seiner Stelle würde ich eher zu Gladbach gehen, weil vielleicht Frankfurt auch schon noch eine Nummer zu groß ist für ihn.
Ja, Gladbach ist, glaube ich, so der ideale Zwischenschritt. Also 2 Jahre ja, Gladbach, genau. 2 Jahre Frankfurt, Bayern.
Bayern.
Ja, oder dann irgendwie ManU oder so.
Naja, normalerweise wechselt man ja von Gladbach immer zu Dortmund.
Stimmt. Dann Dortmund. Ja. Wäre auch okay. Mit
relativ großer Wahrscheinlichkeit.
Ja, kennt man ja aus der Vergangenheit.
Ja.
Markus Thuram, einer für Dortmund?
Absolut jetzt gerade kein Need.
Stimmt. Ja, das stimmt. Einer für Frankfurt, wenn Kolomoani geht? Macht er nicht, ne?
Wieso macht er nicht? Also,
ich glaube, der will mehr Geld verdienen, als er in Frankfurt kriegen könnte.
Ja.
Das fiel mir jetzt gerade spontan ein. Würde ich geil finden.
Ja, gut, Kolomoani geht nicht, aber falls er gehen würde, ja. Wäre ein Case, kann man machen. Die Frage ist aber auch, der hat jetzt in Gladbach auch nicht so eine überragende Saison gespielt.
Nee, der fing gut an und wurde dann hinten raus, wurde immer dünner.
Ja, wo will der viel Geld verdienen?
Ja, das denke ich mir auch, weil...
In der zweiten englischen Liga?
Wahrscheinlich, da würde er wahrscheinlich eh nicht viel verdienen wie in Gladbach. Aber er müsste auch 46 Saisonspiele machen. Das sind 12 mehr als in der Bundesliga.
Ja, aber ich sehe ihn jetzt nicht irgendwo bei einem englischen Verein.
Nee, und dafür, also die Hinrunde war ja sehr stark und dass er da dann gefühlt schon bei PSG und Bayern war, das ist aber auch eiskalt geworden inzwischen.
Ja.
Also aufgrund der Rückrunde vielleicht doch eher Frankfurt. Boah, ich würde auch Leverkusen charmant finden, aber der wird nach England pushen. Brentford. Mein Call ist jetzt Brentford, weil Antony ist ja 8 Monate gesperrt. Die brauchen noch einen Stürmer. Thuram nach Brentford, hier habt ihr es zuerst gehört.
Ich guck mal, was die Transfermarkt-Gerüchteküche sagt.
Live-Recherche. Damit Frankfurt haben wir damit eigentlich auch schon abgehakt und wir sind bei weiteren Entwicklungen, die spannend sind.
Ja. Die höchste Wahrscheinlichkeit, war auch schon einen ganzen alten Eintrag, ist FC Barcelona mit 55%. Uiuiuiui.
Das ist mutig. Und,
ja, und hier steht auch noch Rasenbeispiel. Leipzig steht da noch drin mit 48, aber Tendenz nach unten. Und Trend is your friend. Und PSG 39% Wahrscheinlichkeit.
Ja, ich glaube, der hat sich das ein bisschen einfacher vorgestellt und
vielleicht bleibt er auch in Gladbach.
Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Am
Ende ist es manchmal aber doch so, dass gewisse Sportdirektoren und Sportvorstände nicht ganz so doof sind, wie sie manchmal dargestellt werden und das Potenzial von Spielern aufgrund der Analytics und Scouting-Reports, die sie haben, gar nicht so schlecht einschätzen. Ja, du hast immer wieder so ein paar Blinde dabei, gerade in England, aber es gibt auch genug Fälle, wo Spieler relativ hoch bei Vereinen gehandelt wurden und am Ende nicht dahin gewechselt sind und die Leute recht hatten. Mein Lieblingsbeispiel ist Luka Jovic, den Kovac unbedingt zu Bayern holen wollte und Bayern hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und jetzt ist er Ersatzspieler bei Florenz. So, nur mal eingeworfen, um hier mal Hasan Salihamidžić zu loben.
Bratze, hast du gut gemacht. Was haben wir noch an Themen?
Ja, da ich gerne noch ein, zwei spannende Sachen habe, würde ich das ein bisschen kürzer abhandeln. Wir haben als positive Notiz, Köln darf einkaufen gehen.
Wir haben, finde ich, auch schon ein, zwei smarte Transfers gemacht.
Könnt mir auch vorstellen, dass da was Gutes bei ist bei Köln.
Weil die haben sich Luca Waldschmidt geholt.
Ja, per Leihe aus Wolfsburg.
Ja.
Könnte da auch gut funktionieren, so als spielstarker Zehner hinter Selke.
Genau. Dann Lead Paccarada.
Ja, steht ja schon länger fest, von Pauli.
Genau. Welch fand ich denn noch?
Es fehlt ja der Skiri-Ersatz noch.
Ja, ich hatte noch, ach hier, sie haben sich Jonas Nikisch geholt, aus der U19 von Leipzig.
Ja, das könnte, das hat ja bei Mattel, ja super geklappt, letztes Jahr, weil der kommt ja auch von Leipzig, ist jetzt Stammspieler.
Bitte wer?
Hier, Erik Mattel.
Ist das denn?
Der Sechser von Köln, der neben Skiri gespielt hat.
Wild.
Ja.
Aber als zweiter Torwart oder vielleicht neue Nummer 1 als Herausforderer für Schwäbe.
Ah, wobei das wäre jetzt ein bisschen bitter für Schwäbe, wo er wirklich 3 Jahre hart gearbeitet hat, um Ikone Horn erst aus dem Tor und dann aus dem Verein drängen, ist hart gesagt, aber so, dass Timo Horn keine Zukunft mehr in Köln sieht, nur um dann ein Jahr später gegen einen jungen Torwart seinen Jumpplatz wieder zu verlieren.
Ja, that's a game, ne?
Das stimmt, es ist immer ein Game, aber da Baumgart ja großer Schwäbe-Fan ist und ihn ja auch schon mal in die Verlosung als dritten Keeper bei der Nationalmannschaft gebracht hat, hat der, glaube ich, viel Kredit.
Ja, das kann sein. Und jetzt der Skiri-Ersatz, Jakob Christensen vom FC Nordsjælland oder so, aus Dänemark, ist ablösefrei gekommen.
Sagt mir so nichts. Bin ich auch, wie ich es vorhin in Freiburg gesagt habe, bin ich gespannt drauf, den kennenzulernen.
Ja.
Ob das ein interessanter Spieler ist. Ansonsten vielleicht Grilic noch einer für Köln? Ist ja auch wieder auf dem Markt, nachdem das bei Ajax nicht geklappt hat. Ich habe den jetzt aber eher bei Bremen verordnet.
Boah, ich habe den nirgendwo verordnet.
Weil wenn der zurück nach Bremen geht und dann mit Naby Keita.
Das ist überhaupt noch das Nächste, da müssen wir also eigentlich nochmal drüber sprechen, dass Naby Keita zu Bremen geht.
Eigentlich mit die sensationellste Meldung, weil die ist ja schon fix.
Eigentlich ist das jetzt schon der Top-Transfer des Sommers. Europaweit, weltweit.
Ja, also deutschlandweit definitiv. Da müsste schon wirklich viel passieren. Wenn nicht sogar europaweit, weil das Risiko ist als ablösefreier Transfer minimal. Gehalt soll auch moderat sein. Irgendwas zwischen 1,5 und 2,5 Millionen. Leistungsbasiert steht da im Raum. Und wenn der von Verletzungen verschont bleibt, ist er ja ein absoluter Stil für Bremen.
Ja, also absolut. Also ich bin fast sprachlos. Also wieso? Hätte ich auch gerne bei Dortmund gesehen, eigentlich als ablösefreien Transfer.
Ja, also nicht ja, als Top-Stammspieler
von Anfang an, aber erstmal
als Kaderspieler. Genau, Kaderspieler. Und das Potenzial, Stammspieler in Dortmund zu sein, hat er ja auch. Also der war ja bei Leipzig einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga.
Eben. Und der ist jetzt ja auch nicht alt, oder?
28, ja. Naby Keita. Also bestes Fußballeralter.
Ja, also da, Chapeau, SV Werder Bremen.
Ja, das liegt aber daran, dass Werder Bremen einen neuen Sportdirektor hat. Und das war vorher der Chef-Scout von RB Salzburg.
Ah, also kennt er ihn auch.
Ja, und der war vorher 10 Jahre bei Salzburg und der hat damals schon Keita gescoutet für Salzburg.
Okay.
Ich habe den Namen ehrlicherweise gerade nicht parat, das ist ein bisschen doof. Aber das ist der Kontext dazu, warum Naby Keita Bremen überhaupt in Erwägung gezogen hat.
Ja.
Dass da schon eine Vertrauensperson im Verein ist. Und wenn ich mir jetzt noch einen Grilic dazu denke, dann hat Bremen ein überdurchschnittliches Bundesliga-Mittelfeld.
Ja.
Und gerade auch in dem Vergleich, was da jetzt rumläuft.
Ja, absolut. Also, das wäre für Bremen, wäre Bremen dann vielleicht sogar ein Team, was mit Glück an Europa schnuppert?
Da muss alles passen. Da muss wirklich alles passen, denn dann muss Keita wirklich 28 Spiele machen von 34. Darf keine Verletzungsprobleme haben. Ich würde bei Bremen versuchen, meinen Sturm zusammenzuhalten aus Duxch und Füllkrug. Und dann versuchen, wir sind letzte um 13. geworden, mich tabellarisch zu verbessern. Im Idealfall einstelliger Tabellenplatz. Also wenn ich 9. werde, ist das ein Erfolg für Werder.
Ja, absolut.
So. Dann habe ich noch mir aufgeschrieben, Marius Bülter nach Hoffenheim.
Das ist fix.
Ist noch nicht offiziell verkündet, weil die sich über die Ablöse noch nicht geeinigt haben. Ich sag mal so, Hoffenheim ist der absolut falsche Verein. Stehe ich nicht hinter. Aber ich gönne Marius Bülter seinen Rentenvertrag. Wenn er den bekommt, zu einem guten Kurs, 3 Jahre Hoffenheim mit 30. Und Bülter ist ja auch erst mit Mitte 20 Profi geworden, das darf man immer nicht vergessen. Der ist einer von diesen Union Berlin-Spielern, die die irgendwo aus der Regionalliga geholt haben und dann mal den in die Bundesliga katapultiert haben.
Ja, der kommt ja auch irgendwo aus der Nähe von Schalke und so. Oder aus der Nähe von Gelsenkirchen. Hat er nicht sogar Essen oder sowas gespielt? Nee, Essen glaube ich nicht. Aber hat der Rödingshausen gespielt? Warte mal.
Ich meine ja. Und der ist ja auch, wie gesagt, mit 25, 26 erst Profi geworden. Deswegen ist das schon eine gute Geschichte. Und dann denke ich mir...
Ja, guck hier, Preußen Münster, Eintracht Rhein, Neunkirchen, Rödinghausen, Magdeburg, Union.
Ja, und dann denke ich mir ganz ehrlich, dann nimm doch die 6 Millionen mit, die 2 Millionen im Jahr, die du kriegst von Hoffenheim. So, da habe ich dann keine Schmerzen mit.
Ja, absolut. Oder vielleicht sogar Bremen?
Für Bülter noch? Ja. Boah, wenn Hoffenheim jetzt spontan noch platzt, ja, warum nicht?
So.
Also es müsste aber einer von den beiden hässlichen Vögeln gehen.
Natürlich würde Füllkrug oder Duxch würde gehen, ja.
Ich bin ein bisschen überrascht, dass Bülter gar nicht in der Konversation bei Union Berlin ist. Weil der hat da mal gespielt und das wäre genau der Transfer für Union Berlin.
Ja, sowas machen die nicht.
Zurückholen? Ja. Aber vom Spielerprofil her wird der perfekt zur Union passen. Aber ich würde sogar unterstellen, dass Hoffenheim mehr Geld zahlt als Union.
Absolut, 100%. 100%.
Ja, und dass es deswegen relevanter ist. Und ich würde auch, an seiner Stelle würde ich auch den größten Vertrag, den ich einigermaßen mit mir vereinbaren kann, nehmen.
Ja, definitiv. Kommen wir zum nächsten Punkt.
Ja, hast du noch einen? Beziehungsweise, du willst so...
Nee, Creme der Creme zum Schluss. Aber
okay.
Ich wollte noch Finn Dahmen.
Ja.
Der wechselt aus, also von Mainz nach Augsburg. Und das wird ein richtig guter Transfer.
Das glaube ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass der Giekewitz Ersatz wird und als Nummer 1 in die neue Saison geht, auch wenn er formal als Nummer 2 geplant ist.
Ist er als Nummer 2 geplant?
Ja, weil Augsburg hat doch noch, heißt er Schobeck, der tschechische Torwart, den die damals für sehr viel Geld aus Frankreich geholt haben.
Ja, es kann sein, aber ich glaube, dass der ist doch als 1 geplant.
Ich glaube, das wird ein offener Zweikampf und ich könnte mir gut vorstellen, dass Finn Dahmen ihn alleine aufgrund seiner Qualitäten als Elfmetertöter gewinnt.
Ja, das kann sein, aber ich gucke hier gerade bei Augsburg mal in Kader rein. Wir haben hier noch Thomas Kubek.
Kubek heißt er, nicht Schobeck, sondern Kubek.
Ja,
tschechischer Torwart, der damals, klein. Als er gekommen ist, der teuerste Spieler, den Augsburg je geholt hat.
Ja, aber ich glaube... Einfach das, also für den Darm wird da die Nummer 1 sein. Das ist auch als Nummer 1 eingeplant. Ich verstehe halt nicht, dass Mainz den gehen lässt.
Ja, die haben ja noch Zentner.
Ja, aber...
Und ich glaube, der will einfach spielen. Und irgendwie hat Bo Svensson ihm vielleicht nicht signalisiert, dass du wirklich die Nummer 1 werden kannst oder dass das nächstes Jahr ein offener Zweikampf ist in der Vorbereitung. Und dann hat er gesagt, okay, mein Vertrag läuft aus. Augsburg hat ein gutes Projekt, zahlt einen guten Kurs. Ich mach das mal.
Ja, also ich sehe ihn halt schon als Verlust bei Mainz. Der kann halt perspektivisch Nummer 1 sein. Ich hätte Zentner irgendwie verscheuert an irgendeinem Club, der zu viel Kohle für ihn bezahlt. Und damals zur Nummer 1 gemacht, so klar Nummer 1. Und ihn mit einem schönen 5-Jahres-Vertrag ausgestattet. Denn ist er, wenn er 5-Jahres-Vertrag fähig ist, ist er 30. Verlängerst du vorher nochmal oder verkaufst du vorher? Verstehe ich nicht ganz.
Ich auch nicht. Also auf jeden Fall, ich glaube wirklich auch ein guter Deal für Augsburg, wie du schon sagst. Das könnte wirklich ein Stil sein.
Ja. Ansonsten hast du noch aufgeschrieben, sehe ich gerade. Thiago Tomasch.
Der in der Bundesliga bleibt, stimmt.
Er bleibt nicht beim VfB Stuttgart, weil VfB Stuttgart keine
Kohle hat. Nee, weil die Gerassi für 9 Millionen fest verpflichtet haben. Und weil die eine...
Hätte ich auch gemacht.
Und die Kaufoption für Thiago Tomasch ist 15 Millionen. Die wollte Stuttgart nicht ziehen. Weil das Geld noch nicht da ist, weil Mavropanos ist noch nicht verkauft. Sosa ist noch nicht verkauft. Es war wahrscheinlich auch ein Tick zu viel. Sporting wollte wohl nicht abrücken, beziehungsweise nicht in den einstelligen Millionenbereich abrücken. Deswegen die Frage, greift da ein Regal höher zu? Ich könnte es mir vorstellen, ich würde es mir ehrlich auch wünschen, weil ich finde, das ist ein interessanter Spieler, der ist erst 20.
Wo passt 21, wo passt der hin?
Frankfurt wieder, also wenn Lindström geht, so als Halbraumzehner. Wolfsburg könnte ich mir irgendwie auch gut vorstellen, aber das sind jetzt nur so Vereine, die ich mir selber in die Konversation gebracht habe, die einfach so ein Regal über Stuttgart sind. Und die auch bereit wären, ich sag mal, 11, 12 Millionen für den zu bezahlen, die es finanziell könnten.
Ich wäre nicht bereit dafür, so viel Geld für den auszugeben.
Schon. Auch wenn die Statistiken sagen nicht viel aus. Das ist wirklich alles in Potenzial.
Ja. Nee, wäre ich nicht bereit dafür, dass, vielleicht wird es Wolfsburg machen. 10 Millionen ausgeben? 10, 12?
Ist die Frage. Wie gesagt, mein Lieblingscall wäre Frankfurt. Tatsächlich.
Also ich glaube, er wird eher bei Frankfurt funktionieren als bei Wolfsburg.
Glaube ich auch. Aber die Tendenz, also die meisten Spieler funktionieren bei Wolfsburg irgendwie nicht. Weil Wolfsburg aber auch einfach ein komisches Umfeld ist. Ohne, dass ich das genau begründen kann.
Ja, aber gebe ich dir recht. Da funktionieren die wenigsten Spieler. Aber wer nächste Saison auf jeden Fall funktionieren wird, ist Felix Passlack beim VfL Bochum.
Das ist eine schöne Überleitung zu unserem letzten Thema und zu unserem letzten Spieler.
Absolut, ich will gerade mal gucken, hat er schon eine Trikotnummer? Weißt du das? Wer hat er denn die 10 bei Bochum?
Alles außer 10 wäre frech.
Hier steht noch nix.
Asano, glaube ich. FP30. Hier ist auch eine 30. Kann er auch. Gleiche Rückennummer wie Messi.
Inter Miami?
Nee, da wird er wieder die 10 haben, aber ich meine jetzt bei
PSG.
Bei PSG.
Also
deswegen hat Messi die ja auch gewählt. Nicht, weil er seine Jugendnummer sah, sondern weil Passlack die 30 hatte.
Gucken hier, aber nee, der Kader ist hier, glaube ich, noch nicht aktualisiert. Nee, wurden noch keine Fotos gemacht.
Nee, ich glaube, es dauert auch noch ein bisschen, bis wir das erfahren, aber was wir schon wissen, ist, dass Felix Passlack den Schienenspieler neu definieren wird in der Bundesliga.
Definitiv.
Und das wird auch sein einziges Jahr in Bochum bleiben.
Ja, weil danach klopft der FC Barcelona an.
Mindestens. Wenn nicht sogar Real Madrid, Bayern München oder weiß ich nicht.
Inter Miami.
Manchester City.
So nämlich. Da wird Pep Guardiola sagen.
Passlack oder
genau,
nix.
Passlack oder nix. Ja. Wenn Passlack kommt, verlängere ich meinen Vertrag.
Ja, zu Recht, ja. Ja, dann, und dann muss City handeln. Ne, Guardiola hat nicht mehr so lange
dann
Vertrag.
Dann müssen sie 2,5 Millionen auf den Tisch packen bei Bochum Bochum und die sagen dann, oh.
Davon sanieren wir unseren ganzen Kader.
Ja.
Ja. Also wenn ihr wissen wollt, warum Felix Passlack so stark sein wird in Bochum, hört nochmal die Sonderfolge, die wir gemacht haben, mit dem schönen Titel Felix Passlack, Bochums Traum vom deutschen Rao Cancelo.
So.
Damit würde ich sagen, von meiner Seite, wenn du nichts mehr hast, wir sind erst 2 Stunden dabei. Wir haben die nächste XXL-Folge geschaffen.
Ich hab eben gerade mal raufgeguckt auf die Uhr, auf den Tacho. Und dann sehe ich da, dass er Stunde 58 ist. Was ist denn los? Ja.
Aber ist ehrlich geflogen, also fand ich. Ja. Aber mir war es vorher klar, dass das so eine wird.
Nee, mir nicht.
Echt nicht? Doch, ihr habt das schon gesehen.
Ich dachte, wir kommen in einer Stunde durch.
Die Stunde war schon gerissen, da waren wir gerade erst bei Bayern am Ende. Und dann mussten wir noch 16 Vereine abhandeln und haben auch mindestens nochmal die Hälfte von den 16 unterschlagen.
Ja, ist auch nicht schlimm.
Nee, das wirklich nicht, aber es war auf jeden Fall sinnvoll, das aufzuteilen, weil nächste Woche sprechen wir über international.
Ja, und was wir, glaube ich, vielleicht auch nochmal, also da müssen wir es vielleicht mal dann nicht kurz halten, die Transfers, die in der Woche dann so passiert sind, vielleicht kann man da ja auch noch kurz drauf eingehen, in der Bundesliga, international. Vielleicht sind da ja dann schon einige Dominosteine gefallen.
Das können wir gerne so machen, dass wir das kurz mit abbilden und international fokussieren wir uns auch wirklich auf die spannendsten Projekte und gehen nicht alle anderen...
Auf Arsenal, City, Chelsea, Newcastle, Barcelona, Real Madrid.
AC Mailand, Neapel, PSG, Mailand, Juventus Turin.
Ja. Juventus Turin.
Also
Rom. Was macht Paulo Dybala?
Roma bleiben. Aber schauen wir mal, die Ausstiegsklausel soll relativ gering sein. Wird aber auch 30 im November, darf man auch nicht vergessen.
Ja, also in dem Sinne, nochmal ein Aufruf am Ende. Bewertung.
Genau, wir müssen den Vorsprung vor den Großbrüdern halten.
Ja, genau. Wenn wir auf 4,8 kommen, das wäre auch mega. Überall folgen, liken, kommentieren. Ja.
Genau, Instagram, TikTok, ihr kennt das Spiel.
Und ihr dürft auch gerne diesen hervorragenden Podcast teilen. In eurer Instagram-Story oder direkt bei WhatsApp Freunden, Family und so weiter schicken.
Genau, immer weiterempfehlen.
Sharing is caring.
Ganz genau. Und damit würde ich sagen, auf Spanisch heißt es Adios.
Ciao, ciao.